Hallo und herzlich willkommen zu der neuesten Team Improve Fitness Podcast Episode. Und heute habe ich zwei ganz tolle Menschen hier zu Gast, die auch schon mal im Podcast waren. Wir haben über coole Themen gesprochen, über Reverse Dieting etc., über das Coaching. Hallo und freut mich sehr, dass Selina und Martin am Start sind. Wie geht's euch beiden?
Ladies first, würde ich sagen.
Mir geht es soweit ganz gut. Erstmal danke für die Einladung. Es ist wieder schön, hier zu sein. Quatsche immer ganz gerne. Ja, mir geht es soweit ganz gut, tatsächlich. Ich bin jetzt ja kurz vor der Show. Bei mir ist ja gerade die heiße Phase, aber mir geht es relativ gut noch, den Umständen entsprechend.
Sehr, sehr nice. Es freut mich auch,
Ja.
dass ihr euch die Zeit genommen habt, weil jetzt Peak Week ist, ne? Also, das ist gar nicht so einfach dann der Peak Week.
Kommt
5 Days
gut raus.
out. Ja.
Ja.
Und bei dir,
Also
Martin?
mir geht's auch gut. Ja, ich bin ja sozusagen ihre mentale Stütze gerade, als Freund natürlich. Und ich habe natürlich auch selber Athleten, auch welche für den Invictus Cup. Entsprechend ist für mich auch sozusagen 5 Days out. Nur, dass
Ja.
ich halt nicht auf die Bühne gehe, sondern halt als Coach. Genau.
Aber die Aufregung ist wahrscheinlich bei dir genauso groß, wenn du auf der Bühne gehen würdest.
Ja, ich finde die sogar noch größer, wenn natürlich.
Ja.
Fieber ich so mit. Das ist brutal, ja.
Das ist so, das ist so. Aber ja, ich freue mich, dass es jetzt wieder losgeht. Die Pausen werden auch immer kürzer, ne? Ich meine, Martin, du kennst ja, bist schon lange dabei. Ich weiß noch früher, wo nur DBV zum Beispiel in Deutschland so der große Verband war. Keine Ahnung, da ging, glaube ich, die Saison 2 Monate. Und dann war Pause und dann ging es nochmal 2 Monate im Herbst und da war wieder lange Pause. Und
Ja.
jetzt weiß nicht, wann bei euch fängt es jetzt auch an, Ende März mit den Wettkämpfen. Bis wann gehen dann die Wettkämpfe?
Bis Juli haben wir bis jetzt geplant. Und es ist bloß das, was wir geplant haben. Ja, also es kann sogar sein, dass es länger als Juli geht.
Ja, und im September beginnt es ja
Und
schon
im
wieder am
September beginnt es
Ende.
wieder. Also das ist, da hast du recht, das ist wirklich brutal, so die. Genau.
Es geht ab auf jeden Fall. Für uns Coaches wächst natürlich auch die Arbeit, aber ja, wir machen das sehr gerne. Und ist auch schön, dass es jetzt mehr Wettkämpfe gibt, mehr Möglichkeiten. Wir haben da vor kurzem off-air drüber gesprochen. Es gibt jetzt halt mehrere Verbände in Deutschland, die wachsen und man hat halt als Athlet auch die Möglichkeit, sich halt einfach auszuprobieren, wo man besser reinpasst, was einem mehr so zusteht. Also, das finde ich richtig, richtig gut. Ja, und in dieser Episode möchten wir über das Thema, wie man eine erfolgreiche Prep meistert, sprechen. Das beinhaltet natürlich auch nicht nur die Vorbereitung an sich, sondern auch die Phase davor, also die Improvement Season. Aber bevor wir jetzt loslegen, die euch noch nicht kennen, könnt ihr euch mal ganz kurz nochmal selber vorstellen.
Also, mein Name ist Selina Schulz, ich bin 21 Jahre alt, bestreite jetzt meine 4. Saison als Bikini-Athletin, war in der ersten Saison beim DBRV und in der zweiten, dritten, vierten jetzt beim NPC. Das letzte Mal war ich 2022 auf der Bühne im Herbst, jetzt bin ich 2024 im Frühjahr wieder auf der Bühne und ich arbeite gemeinsam mit Martin als Coaches oder als Coach im Team Hahn. Und wir betreuen auch Athleten, gehen mit ihnen auf die Wettkämpfe. Also eigentlich, ja, das ganze Leben eigentlich rund um diesen Sport.
Ja.
Sehr, sehr nice.
Ich heiße Martin Hahn, für jeden, der mich noch nicht kennt. Ich bin mittlerweile, würde ich schon fast sagen, ein alter Hase in der Szene. Also wenn man jetzt so mal zurückdenkt, wie lange ich schon selber Bodybuilding mache und wie lange ich auch schon Coach bin. Also Coach bin ich hauptberuflich seit 2018. Davor habe ich auch schon seit 2015 in Fitnessstudios gearbeitet, also meine komplette berufliche Laufbahn war eigentlich Bodybuilding. Selber mache ich schon seit 12 Jahren Bodybuilding, habe selber auch schon ungefähr 20 Bodybuilding-Wettkämpfe bestritten. Und genau, also mein Leben ist auch 100% Bodybuilding und genau so viel zu meiner Person, also Coach und Bodybuilder.
Richtig nice. Ja, ihr beide seid einfach mit ganzer Herz und Seele dabei, man merkt es. Und wir laufen uns auch bei den Wettkämpfen ständig über den Weg, weil ihr seid halt einfach im Endeffekt bei allen
Immer.
Wettkämpfen dabei.
Ja.
Und es ist auch nicht selbstverständlich. Also es ist ja, ich meine, ihr macht da viel auch online, genauso wie ich. Und das ist halt einfach zusätzliche Arbeit, die man reinsteckt. Man macht es natürlich sehr, sehr gerne. Also ich könnte auch nicht daheim bleiben, meine Athleten sind irgendwo auf dem Wettkampf. Das wird sich irgendwie falsch anfühlen. Ja,
Obwohl,
deswegen.
also viele Coaches machen das ja so. Ja.
Ja. Ich meine, wenn du jetzt ein riesiges Coaching-Team hast mit ganz vielen Athleten auf der ganzen Welt, dann wird es natürlich eh unmöglich sein, bei jedem dabei zu sein. Aber ja, ansonsten versuchen wir. Ich denke gerade bei den Newcomern, dass man da, ne, die noch nie einen Wettkampf gemacht haben, beim ersten Wettkampf selber dabei ist, es beruhigt natürlich nochmal und man kann dir nochmal alles erklären. Wenn man dann vielleicht eine eigene Show macht, wo ihr nicht dabei sein könnt, dann wissen die, wie der Hase so läuft. Also ich weiß nicht, wie du das so siehst, wie ihr das so seht mit den
Doch,
Newcomern.
wir
Also
versuchen auch bei Newcomern immer dabei
bei
zu sein.
Newcomer versuchen wir das immer so zu planen, dass keine zwei gleichen Shows, eigentlich mal wie zum Beispiel die BRV Newcomer-Meisterschaft mit einer NPC-Regionalen gleichzeitig stattfindet, dass wir auch beide Newcomern haben, sondern wir versuchen das dann wirklich so zu planen, dass wir immer zu den Newcomer-Athleten hinkommen können. Jetzt zum Beispiel ist ja auch die GNBF eine Newcomer-Meisterschaft, da lassen wir das dann aber den Athleten offen. Wenn die jetzt die BRV geplant haben und sagen, sie möchten zufällig doch nochmal GNBF machen, dann können wir nicht dabei sein, sagen wir dann da auch offen, aber dann ist es halt die Entscheidung der Athleten. Aber auch selbst wenn wir nicht dabei sind, schicken wir jemanden aus dem Team, der schon Wettkampferfahrung hat, mit, der betreut dann auch und hält es auf dem Laufenden, FaceTime, live. Also wir sind eigentlich immer mit dabei. So.
Ja, das ist auch das Coole, dass man es online machen kann. Ich meine, man kann FaceTime, man kann schreiben und so weiter. Und das find ich sehr gut, dass ihr euch da organisiert habt, weil ja, euer Team wächst ja auch immer mehr und deswegen muss man sich einfach dann Hilfe von außen holen. Ganz klar. Ja, erzähl mal ein bisschen, Tina, wie geht's dir jetzt gerade so in der Peak Week? Ist ja ganz am Ende der Diät.
Ja, ich bin jetzt ja schon 26 Wochen tatsächlich auf Diät. Also es ist schon eine lange Zeit. Anfang Oktober bin ich in die Prep gestartet. Mir geht's gut soweit. Mir ging es auch die ganze Prep eigentlich relativ gut. Ich würde sagen, so die anstrengendste Zeit war so zwischen 10 Weeks out und 6 Weeks out. Das war so, du weißt, es ist noch lange und ich war schon sehr, sehr low. Und ich glaube einfach nur dieser Gedanke, dass es noch so lange dauert, war so der anstrengende Part. Und jetzt ist es halt wirklich gerade, mir geht's eigentlich sehr gut. Also ich kann mich gar nicht beschweren. Cardio ist seit heute auch raus. Wir reversen in meine Show rein. Also ich bin jetzt schon seit 2 Wochen fertig mit der Form und seit einer Woche, 1,5 Wochen schon haben wir die Carbs erhöht. Also mir geht's eigentlich echt sehr gut. Es ist jetzt nur trotzdem zäh, weil der Körperfett natürlich, also ist jetzt trotzdem sehr low und es ist jetzt kein gesunder Zustand. Und die Zeit ist halt, 5 Tage ist nicht mehr viel, aber trotzdem zählt man gefühlt jede Minute gerade, weil man so eine Vorfreude hat. Ich kriege auch immer Schmetterlinge im Bauch, wenn ich schon daran denke, dass es Ende der Woche auf die Bühne geht. Also das ist, man fiebert da richtig drauf hin, ja.
Sehr, sehr schön zu hören. Wie empfindest du, wie siehst du sie, Martin, im Vergleich zu den Peak Week von der letzten Saison anders?
Was ganz anderes. Na, also es hat natürlich immer was so mit der Planung zu tun. Und ich glaube, der größte Faktor, der hier mit reingespielt hat, ist einfach die Zeit. Na, wenn du halt fast 30 Wochen diätest, dann musst du natürlich nicht so eine Crash-Diät machen, wie wenn du halt davor warst immer bei 16 Wochen bei ihr. Na, und da war es dann halt gegen Ende so, dass wirklich noch mit der Brechstange so gesehen rangegangen wurde, dass sie dann am Ende, fand ich, auch immer ein bisschen Volumen verloren hatte. Na, und
Ja,
nicht so
aber trotzdem
diesen.
nicht fertig
Ja, und
war.
trotzdem nicht richtig fertig war und dann einfach auch keinen frischen Look so auf der Bühne hatte. Und deshalb ist es vom Timing her jetzt viel besser, finde ich.
Ja.
Und ja, ich meine, die Form, also ich würde schon sagen, also sie ist relativ fettfrei. Und wenn da jetzt noch gut aufgeladen wird und die Muskulatur den richtigen Pop auf der Bühne hat, dann wird das richtig gut. Das ist dann 100%. Ja.
Ja, ich hab dich ja gesehen, bei der letzten Saison, es war ja 2022. Und ich habe auch gedacht, boah, Linien, alles ist da, von vorne die Härte. Aber von der Back hat noch so die Cuts noch gefehlt, ne? Und die sind jetzt halt voll drin. Das ist halt einfach hat auch, klar, Muskelaufbau, denke ich, ist ein ganz wichtiger Faktor, aber auch, wie du gesagt hast, die Zeit, der Zeitfaktor, die 26 Wochen Diät und dann halt vorher fertig sein. Dann ist die Form einfach, dann ist man auch entspannter. So, und dann kann man reincruisen in die Show, so muss nicht bis zum letzten Drücker voll abziehen. Aber gehen wir mal ein bisschen zurück zu, bevor du jetzt überhaupt die Prep gestartet hast. Was hat sich denn bei dir von der letzten Prep zu der jetzigen verändert, Bezug auf die Offseason? Gab es da große Veränderungen oder von deiner Seite aus irgend so ein Game Changer?
Also meinst du jetzt die Offseason zuvor, vor 2022 und jetzt
Genau, wenn du die
davor?
vergleichst, was hast du jetzt in dieser Offseason anders vielleicht gemacht?
Also ich habe in der Offseason, die jetzt war, habe ich die tatsächlich eigentlich alleine gemacht, muss ich dazu auch sagen. Also ich hatte Anfang März letzten Jahres, also jetzt genau vor einem Jahr, meine Brust-OP. Und ich war da ja nochmal beim alten Coach, beim Stefan Kienzel. Und der hat jetzt nicht wöchentlich meinen Trainingsplan angepasst. Dadurch, dass ich natürlich mit der Brust-OP eingeschränkt war, musste ich halt selbst schauen, wie komme ich wieder ins Training rein. Ernährung kennst du, also jeder kocht mit Wasser, das ist im Endeffekt jetzt nichts Besonderes gewesen. Also die Ernährung, da habe ich mich schon an die Pläne gehalten, habe hier und da vielleicht ein bisschen flexibler was ausgetauscht, wie zum Beispiel zweimal am Tag ein Porridge anstatt nochmal eine herzhafte Mahlzeit oder sowas. Aber der größte Punkt ist, glaube ich, dass ich im Training ab diesem Moment mit der Brust-OP auf meinen Körper gehört habe, weil ich dann in diesen Groove oder in diesen Flow reinkam, dass ich mein Training einfach selber mache. Dadurch, dass ich das eh selber aufbauen musste nach der OP. Und Stefan hatte damit auch kein Problem. Der hat das Training abgehakt. Der hat gesagt, mach, passt so. Und ich habe dann halt wirklich auf meinen Körper gehört, habe auch von der Regeneration ein bisschen mehr auf meinen Körper gehört. Und halt auch die Übungsauswahl. Also ich habe mein Training selbst gestaltet. Intensiv trainiere ich. Natürlich habe ich davor auch intensiv trainiert. Aber ich merke auch, ich bin ja auch erst 21 und ich bin relativ jung in dieses ganze Geschehen reingekommen. Und ich lerne halt wirklich von Off-Season zu Off-Season, von Jahr zu Jahr mehr dazu, was halt wirklich Trainingsintensität ist. Und ich würde sagen, diese letzte Off-Season, da bin ich schon sehr, sehr weit gewachsen. Also über meine Grenzen hinaus, weil ich halt auch diesen Rückschlag, sag ich mal, von meinem Gefühl her, von 2022, von der Prep, weil die nicht so optimal lief, als kleinen Push nehmen konnte. Ja.
Ja, also was ich so raushöre, ist, du hast auf deinen Körper mehr gehört, bezüglich wahrscheinlich auch, was fühlt sich gut an beim Training, eventuell auch, was gibt deine Regenerationskapazitäten gerade her. Und halt vor allem, wie du gesagt hast, man lernt, das finde ich ein sehr guter Punkt, man lernt intensiver zu trainieren, weil viele denken dann so, ich trainiere doch schon hart. Ich so, nein, da geht es nochmal 3 Level höher. Ich meine, der Martin, der schon seit über 10 Jahren trainiert, ne, du weißt, was hart ist und
Immer du trainierst hart.
ja, und dann geht
Und
es halt auch noch ein bisschen mehr.
zwei Jahre später denkst du dir, vor 2 Jahren habe ich gesagt, ich trainiere hart und da jetzt der Stand ist. Also man lernt immer noch dazu. Und was mir gerade noch eingefallen ist, ich bin auch wirklich mal höher mit dem Körperfett gegangen. Also ich war jetzt in der Off-Season 19 Kilo über meinem Stage Weight, was für eine Bikini schon ordentlich ist. Also ich habe gut gegessen und da ist halt auch jetzt mal gut was hängen geblieben. Ne? Also ich habe eigentlich wirklich sehr auf meinen Körper gehört, alle, bei allen Themen.
Ja, und wie war das für dich dann, diese 19 Kilo über Stage Weight zu haben und zu halten? Hattest du manchmal so wie viele den Struggle, so ja, ich fühle mich jetzt ein bisschen fluffy und unwohl?
Ja, also ab den 16 Kilo auf jeden Fall. Also ab 16, diese letzten 3 Kilo, die waren echt hart für mich. Also da konnte ich mich auch selber nicht im Spiegel anschauen und dann ist auch irgendwann meine Trainingsleistung eingebrochen, beziehungsweise meine mentale Trainingsstabilität, sag ich mal, ist so ein bisschen in die Brüche gegangen. Aber es waren dann halt wirklich die letzten 3, 4 Wochen im Aufbau. Da ist es dann mal gut hochgeschossen. Aber es hat sich im Endeffekt gelohnt. Also ich habe mir die ganze Zeit gesagt im Aufbau, hey, ich weiß, wie ich dieses Fett wieder wegbekomme und es wird auch wieder weggehen und im halben Jahr sieht das Ganze schon wieder ganz anders aus und es wird sich alles lohnen und jetzt im Endeffekt hat es sich auch gelohnt. Also natürlich, jeder struggelt damit, ich struggle auch damit, aber wenn man seine Ziele vor Augen hat, dann kann man auch ein paar Wochen mal aus der Komfortzone rausgehen.
Ja, ich sag's immer,
Ich finde
außerhalb
das.
der Komfortzone wächst man.
Genau.
Ich finde, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie fortgeschritten bist du schon als Bikini-Athletin. Ne, eine, die beim Olympia startet, die muss nicht mehr so eine Off-Season machen, wo sie, also da reicht es, wenn die 8 Kilo über Stage Weight bleibt. Ne?
Wahrscheinlich nicht.
Aber wenn du halt erstmal da hinkommen musst und die Muskulatur, die Grundmasse halt einfach fehlt, dann ist es vielleicht auch mal essentiell, um ein bisschen größeren Sprung zu machen, halt auch mal ein bisschen aus der Komfortzone rauszukommen.
Kann ich dir nur zustimmen, Martin? Also, wir hatten vor 2 Episoden einen Podcast mit Ariane Brothers, die beim Olympia siebte wurde letztes Jahr und die hat in der Offseason 4 Kilo zugenommen. Das war's. Aber weil die auch schon am Limit ist und am Muskelmaß, die trainiert schon seit 10 Jahren und ich auch 28 jetzt, also ein paar Jährchen älter wie Selina, und deswegen haben die auch die Judges gesagt: Hey, du musst eigentlich nur deine Conditioning noch ein bisschen nähen und du bist schon muskulös genug, also du brauchst jetzt nicht irgendwie eine Massephase machen. Ich glaube, es ist aber auch gut, dass man das mit diesen längeren Off-Season mit mehr Körpergewicht mal macht, dass man da auch wirklich auch hormonell sich einstellen kann. Bei meiner Erfahrung, könnt ihr euch eure Erfahrung gerne mal sagen. Meine Erfahrung ist die, wenn man die erste Prep hatte, Man will wieder zurück zu den alten Gewichten, die Periode kommt trotzdem nicht. Man muss manchmal ein bisschen länger warten, bis sie dann kommt. Und manchmal muss man sogar ein bisschen höher pushen als davor. Und es ist dann schwerer als vor der Offseason, bevor man geprept hatte. Wie sind da so eure Erfahrungen bezüglich dieser Hormongeschichte?
Doch, ich seh das genau wie du. Also meistens ist wirklich dann hormonell wirklich alles gut, wenn die Athletinnen an dem Punkt sind, an dem sie sich selber gar nicht mehr so wohl fühlen in ihrem Körper. Na, aber das bedarf es halt mal. Weil ich bin auch der Meinung, man sollte eine Athletin nicht preppen, die hormonell nicht völlig gesund ist.
Ja,
Genau.
das finde ich sehr, sehr gut, dass man einfach da erstmal das Ganze einpendeln lässt. Manche brauchen halt nicht lange. Ich habe schon Athleten gehabt, die haben nach 2, 3 Wochen ihre Periode wiederbekommen. Und es gibt Leute, die brauchen halt 6 Monate länger teilweise. Ja, das ist ganz, ganz individuell. Also interessant, ich wusste gar nicht, dass du 19 Kilo zugenommen hast. War mir gar nicht so bewusst, aber wie war dann so die Form für dich? Also konntest du dann noch sehen, was ich tue? Oder hast du dann ein bisschen andere Dinge, auf die man sich konzentriert, wenn man jetzt nicht mehr so optisch nicht mehr so viele Unterschiede sieht?
Ich habe mich halt wirklich nur noch auf meine Trainingsleistung konzentriert. Also mein Training sollte sitzen, ich wollte mich steigern, ich wusste ja wofür. Sehen konnte ich da relativ wenig. Ich habe vor allem, wenn du dann einfach in diesem Stadium bist, nach 1,5 Jahren Aufbau, da siehst du eh nur noch den Wald vor Leute bäumen nicht mehr. Also du siehst es auch alles schlimmer, als es eigentlich ist. Also jetzt, wenn ich zurückblicke, das sah jetzt nicht aus wie 19 Kilo. Also 19 Kilo auf meinen Körper, ich bin jetzt ja am Ende, jetzt wiege ich 53. 52,1 war mein Lowest Weight aktuell. Und da sind 20 Kilo ganz schön viel, also im Verhältnis. Ja, aber war okay. Also man sieht es im Endeffekt schlimmer, als es eigentlich war.
Ich denke mir immer so, wenn eine ganz normale Frau Selina gesehen hätte in der Offseason, hätte die gesagt, ja, es ist noch eine wunderschöne Figur. Weißt du, was ich meine? Das ist halt einfach so dieser Bodybuilding-Kopf und du
Ja.
weißt, wie du mal ausgesehen hast. Auch bei mir jetzt, ne? Ich sage ja auch immer, wie fettig ich mich fühle und so. Und dann, wenn ich dann mal so ein Bild habe, dann kommt, ja, du hast ja trotzdem sichtbare Bauchmuskeln und so. Aber das ist halt für mich trotzdem nicht das, wie ich auch aussehen könnte. So. Na.
Ich habe deine Bilder
Ja.
gesehen auf den Stories und auch neulich ein Bild von dir, wo du komplett abgezogen des Todes warst. Und wie man so sagt, inside out, also man sieht alles. Und das ist natürlich klar, dann hat man einfach so ein gestörtes Bild von sich selbst danach. Man sieht sich einfach nicht mehr. Aber dann ist gut, umso besser, dass du auch als Partner und auch selber, bist ja selber Coach, dann sagen kannst: Hey, Sina, passt schon, mach weiter so. Und wenn du jetzt ins
Ja.
Freibad gehen würdest oder sonst wo am Strand, siehst du trotzdem besser aus als 99,9% der Menschen, selbst in der Offseason. Aber man sieht, dass du trainierst.
So.
So. Das zeige ich immer so. Man sollte auch in der Offseason noch sehen, dass man trainiert. Also sonst ist man zu schwer geworden wahrscheinlich. So.
Ja.
Dann ist man wahrscheinlich ein bisschen drüber geschossen. Ich denke auch so, die erste Offseason ist für die meisten schlimmer, weil man hat noch nicht so viel Muskeln, noch nicht so viel Qualität. Die Fettverteilung ist eventuell auch schlechter. Und wenn man dann mal aufbaut, sieht man einfach viel schwammiger aus. Und wenn man dann mal ein paar Mal diesen Prozess durchgegangen ist, 100 Diäten wieder aufbauen, 100 Diäten, dann sieht man jeden Aufbau auch besser aus.
Ja.
Ist bei dir jetzt wahrscheinlich auch so, Martin, oder? Jetzt in der jetzigen Phase ein bisschen schwerer. Qualität ist besser
Also
geworden.
ich bin so ein Kandidat, der das erste Mal Sixpack jemals gesehen hat, als er seine erste Wettkampfvorbereitung gemacht hat, ne? Und da habe ich ja schon 5 Jahre trainiert. Das heißt, ich hatte in diesen 5 Jahren nie ein Sixpack, ich habe mich eigentlich nur hochgefressen. Und da sah ich einfach, wenn ich mir jetzt die Bilder anschaue, ich war halt einfach fett, ne? Klar, so ein bisschen breiter vom Gerüst her, aber halt wirklich fett. So gar keine, so die Arme hatten keine Teilungen und so. Halt einfach so nichts, nur so ein Klumpen. Weißt du, was ich meine? Und es ist
Ja.
jetzt im Aufbau, jetzt teilweise Adern so am unteren Bauch und am Oberschenkel und so. Na, das ist dann
Verrückt.
schon ein Unterschied.
Diese Qualität kommt einfach über die Jahre. Genetik hin, Genetik her. Man braucht Zeit
Sehe
dafür.
ich auch.
Die wenigsten werden jetzt mit Anfang 20 so eine krasse Muskeldefinition oder Qualität haben. Also bei dir aussehen, du wirst jetzt auch von jedes Mal, wenn du preppst, besser, jedes Mal, wenn du Aufbau machst, besser. Wenn man dann so die Olympia-Athleten dann guckt und schaut, oh, was haben die für eine krasse Qualität, ja, aber die trainieren seit 15 Jahren oder so. Wenn man sich so eine Ashley Kay anschaut, also jeder, der sie live gesehen hat, wo ich gefragt hatte, die sagen alle, sieht wirklich Hammer aus. Also sehr detailliert, sehr viel Muscle Density, aber die ist auch schon, glaube ich, Mitte 30 und trainiert schon seit 15 Jahren. Also man braucht einfach dafür die Zeit. Wie war das dann zum Aufbau, Selina? Du hast jetzt gesagt, du hast aufgebaut, die letzten 3 Kilo, das waren sehr, sehr hart. War das so, dass hattest du da schon, du hattest dann noch einen Coachwechsel irgendwann mal zwischendrin. War das
Ja,
dann in
mein
der
Coachwechsel.
Phase?
Ja, das war im September tatsächlich. Also einen Monat vor Prep-Start habe ich mich dann doch spontan noch dazu entschieden, den Coach zu wechseln. Das war auch schon seit 2022 Ende Prep in meinem Kopf. Ich wusste nur nicht, ob ich es machen soll, wie ich es machen soll, wann ich es machen soll, zu wem ich soll. Also ich wusste gar nichts. Ich habe dann Anfang September habe ich dann Stefan geschrieben, dass ich neue Wege gehen möchte, neue Erfahrungen sammeln möchte und dass also ja, ich war ganz ehrlich mit ihm, dass es nicht so meine Vorstellung vom Coaching jetzt noch, dass es nicht mehr übereinander passt, so. Und dann wusste ich auch erstmal nicht wohin und dann habe ich auch mir 2 Tage Zeit genommen, hatte dann 2, 3 Erstgespräche und das erste Erstgespräch tatsächlich war beim Christian Quess und der wurde es dann auch am Ende tatsächlich, also das war wirklich von 0 auf 100 die Entscheidung. Also ich war mir eigentlich sicher, dass ich nicht zu ihm gehe. Ich meinte zu Martin, ich höre mir das mal an, damit ich es mir angehört habe und sagen kann, ich habe es getan. So. Und mir noch mehr sicher bin in meiner Entscheidung. Dann kam ich aus dem Erstgespräch raus und war komplett verwirrt, weil das so gematcht hat, was ich nicht erwartet habe. Und dann bin ich tatsächlich zu Chris direkt gewechselt, habe ihm am Abend noch geschrieben, habe gesagt, machen wir. Tun wir. Und ja, so kam ich dann zu Chris und bin dann auch seit ja, September bei ihm und Anfang Oktober sind wir direkt in die Prep gestartet.
Das heißt, diese Push-Phasen, die hast du selber gemacht.
Also ich glaube, ich bin zu ihm mit 67 Kilo und bis zu 69 bin ich mit ihm dann noch. Also in diesen letzten 4 Wochen sind es 2 Kilo gewesen, weil er gesagt hat, okay, wir gu machen, gucken mal, wie du mit dem Plan jetzt reagierst. Dann hat er ein bisschen meine Kalorien noch angehoben und ja, dann haben wir es aber gesagt, okay, lassen wir jetzt nochmal die 4 Wochen so gleiten, dann haben wir eine Grundlage, dann passt es.
Mega, mega. Ja, weil das ist gerade so dieses Vertrauen in den Coach. Ich sage dir selber, Coaches, ich auch, wenn ich so Interessenten-Calls habe, manche springen sofort, okay, ich bin dabei, ich feiere das, wie du es so siehst, man es matcht halt sofort oder halt nicht. Man muss ja von beiden Seiten her passen. Und dann vertraut man auch den Coach eher. Das ist, glaube ich, auch neben der fachlichen Kompetenz auch sehr, sehr wichtig, so das Zwischenmenschliche. Weil du warst ja schon relativ schwer und dann hat der Chris gesagt, okay, jetzt pushen wir nochmal 2 Kilo oder halt nochmal ein bisschen schwerer werden und das ist dann natürlich umgesetzt. Deswegen war das diese Frage von mir so, ob du es alleine dann gemacht hast. Oder die Frage ist jetzt auch, hättest du es alleine gemacht? Wahrscheinlich nicht.
Ich glaube nicht. Also ich hätte es nicht jetzt nötig gesehen. Es war jetzt wahrscheinlich am Ende auch nicht unbedingt nötig. Also das sind ja keine 2 Kilo, die dann am Ende raufgekommen sind. Es war halt einfach nur, weil ich neue Pläne bekommen habe. Und es einfach komplett neu war. Neue Ernährung und halt auch, er hat halt meine Ernährung ein bisschen so angepasst, wie ich es halt auch, also ich war am Ende auch recht flexibel, weil ich ja auch meinen Ernährungsplan mehr oder weniger selber gemacht habe, natürlich. Und ich habe meine Makros nie richtig eingetrackt, aber ich habe mal hier ein Stück Zartbitterschoko noch auf einen Porridge gepackt und so. Und das hatte halt alles wirklich so, wie ich es wollte. Oder beziehungsweise wie ich es im Erstgespräch erwähnt hatte, hat er sich direkt Notizen gemacht und hat es mir direkt so eingebaut. Und dadurch kamen natürlich nochmal so ein paar Kalorien on top und die haben sich dann ein bisschen gehäuft und ja, dann sind es halt diese 2 Kilo noch gewesen.
Okay, ja, sehr, sehr nice. Und wie machst du es jetzt gerade? Arbeitet ihr in der Prep? Du seid ja gleich in die Prep eingestiegen. Also arbeitest du da mit Markus oder mit Ernährungsplänen oder mit Kombi? Wie macht ihr das?
Wir arbeiten komplett mit Ernährungsplan. Also Chris will alles wissen. Der will von A bis Z wirklich alles wissen, auch wie viel Gramm Light Ketchup ich nutze. Also da ist wirklich alles vorgegeben. Also wir tracken alles ganz genau, vor allem jetzt in der Prep, ne? Also das ist ja nochmal was ganz anderes. Also ich habe am Tag 3-mal Check-in zum Beispiel. Wenn man den vor der letzten Mahlzeit, nach der letzten Mahlzeit, den PM-Check-In noch mitzählt, 4-mal sogar. Also wir lassen da nichts unversucht. Tatsächlich war natürlich jetzt nicht die ganze Prep so, aber ich bin da sehr genau. Also Ernährungsplan sehr genau, Trainingsplan sehr genau. Er möchte auch nicht, dass ich einen Satz mehr im Training mache, als er vorgibt. Also er ist da wirklich sehr, sehr professionell. Was ich gut finde, was ich gebraucht habe, das habe ich gesucht.
Ja, genau, ich merke gerade, weil ich glaube, du bist selber auch so in die Richtung, wo du sagst, dir gefällt es ja so, die Daten zu sammeln, dich kennenzulernen. Und ich meine, es ist ja genauso für euch als Coach, wenn der Athlet jetzt nicht das macht, was ihr sagt. Und es funktioniert dann nicht so, wie ihr es denkt. Naja, ihr wisst es nicht. Ihr könnt es nicht wissen, weil der
Ja.
Athlet es ja nicht umgesetzt hat. Und das ist halt beim Coaching, denke ich, immer so eine Arbeit von beiden Seiten aus. Dass beide müssen investieren. Wenn jetzt nur der Coach investiert und der Athlet füllt noch die Hälfte der Tabelle aus, dann ja, kann der Coach halt weniger damit anfangen. Wie siehst du das, Martin, jetzt, seit Selina jetzt auch den Coach gewechselt hat? Was hat sich da von deiner Seite aus so geändert? Gab es da auch noch andere Änderungen, so vom Mindset zum Beispiel?
Dadurch, dass einfach professioneller gearbeitet wurde, ist sie auch mit einem ganz anderen, mit einer ganz anderen Motivation reingestartet. Und ich meine, wenn du jetzt den Coach wechselst, dann ist es eh immer so eine Art Neuanfang. Und ich denke, da ist einfach nochmal so frischer, neuer Wind und eine gute Motivation automatisch gegeben. Na, und ja, also ich bin auch überrascht, wie gut der Christian arbeitet. Ja, ich will jetzt hier nicht schlecht reden oder so, aber ich hätte nicht gedacht, dass er so professionell arbeitet. Ich habe da schon Gutes gehört so und auch so ein bisschen verfolgt. Und wir haben auch so ja, darüber geredet, wer in Frage kommen könnte, so ein paar Leute. Und ich bin da jetzt echt überrascht gewesen. So, ich kriege es ja auch mit, dass sie jeden Tag so auf Check-in macht und alles. Und er macht dann meistens noch so eine Memo und sowas und die lässt die abspielen. Und es hat mich echt positiv beeindruckt, so die Herangehensweise. Ne?
Ja,
Also.
so richtig viel Investment halt einfach. Aber so kenne ich auch Chris, weil wir auch öfters darüber geredet haben. Und im Endeffekt, man merkt halt, wenn einer leidenschaftlich das Ganze macht und da richtig viel Arbeit reinsteckt und es auch einem wirklich wichtig ist, dann scheut man auch keine Mühen, ne? 3 Check-ins am Tag zu machen oder sowas. Das ist halt einfach dann drin. Aber dann weiß man auch, ich denke, es gibt auch sehr viel Sicherheit an der Stelle. Ne? Wenn du so im Schnitt, sag ich mal, alle 5 Stunden gefühlt tagsüber ein Check-in machst, dann weißt du, okay, es kann eigentlich nichts schieflaufen, weil der Coach guckt ja die ganze Zeit über die Form. Na,
Ja,
das entspannt auch
100%.
den Athleten.
Es ist schon eine sehr große Änderung. Also ich kam ja wirklich von einem Coach, sag ich mal, wo das wirklich 10% von Chris 100% waren. Also das kann man nicht vergleichen, wie das da war. Also ich hatte ja selbst am Showday kein Check-in bei meinem Coach vorher. Also das so eine Sachen. Und auch wenn er live vor Ort war, wurde nicht mal meine Form geschaut, beispielsweise. Und jetzt wird dreimal am Tag seit 2 Wochen über meine Form jeden Tag geschaut. Und man selber macht sich gerne auch mal verrückter dadurch, weil wenn man so oft eincheckt, befasst man sich auch dreimal am Tag mit seiner Form. Aber ich versuche dann wirklich einfach nur noch die Bilder abzuschicken und ihn denken zu lassen, weil dafür ist er ja schließlich da. Und ich habe tatsächlich auch so viel Vertrauen in ihm. Auch wir arbeiten nicht mal ein halbes Jahr jetzt, doch ein halbes Jahr jetzt schon zusammen, ein halbes Jahr ungefähr. Und ich habe wirklich so starken ja, Vertrauen zu ihm aufgebaut, weil ich weiß, er sieht mich auch wirklich als Person. Also er sieht mich als Athletin und er sieht auch Potenzial in mir und er hat Bock auf diese ganze Saison jetzt. Und das spüre ich richtig und das gibt mir die meiste Sicherheit. Also selbst wenn er jetzt sagen würde, wir checken eine Woche nicht ein, ich würde ihm vertrauen. Der weiß, was er zu tun hat.
Ich denke auch, dass, wie du gesagt hast, er sieht den Menschen und nicht nur den Kunden, der
Ja.
zahlt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man halt auch wirklich die Person kennenlernt, wie sie tickt. Vielleicht hat es bei mir auch so. Ich habe zum Beispiel, ich habe es bestimmt auch, ich habe Athleten, die zum Beispiel viel, 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 viel genauer sein müssen. Die brauchen zwischen den Offseason auch eine viel mehr Struktur und einen viel festeren Plan. Andere wiederum können lockerer sein, machen genauso gute Gains oder genauso gute Fortschritte, sogar besser, weil sie lockerer sind. Und das bedeutet halt, den Menschen kennenzulernen, nicht nach Schema F zu gehen. So. Wie ist denn bei dir, Martin, so mit deinen Kunden? Bist du so ein Fan zum Beispiel von festen Ernährungsplänen? Oder gibt es auch so Ausnahmen, wo du sagst, bei dir machen wir es ein bisschen anders? Gehst du da auch so ein bisschen drauf ein?
Ich gehe auch drauf ein, ja, also ich sag mal, ich habe überwiegend feste Pläne. Es gibt aber auch den einen oder anderen Kandidaten, den ich mit Makros arbeiten lasse. Da aber dann auch eine Lebensmittelvorgabe, also eine Lebensmittelauswahl quasi, wo die auswählen können, weil ich dann auch keinen Bock habe, dass die, wenn die da Makros stehen haben, dann auf einmal nur Müll essen, in Anführungszeichen, und das halt eintracken. Na, also das gibt's auch, wenn jemand ein bisschen flexibler sein will. Ich bin aber da generell immer jemand, der auch Varianten draufschreibt. Das heißt, du kannst bei mir auch anstatt Reis Kartoffeln essen oder anstatt Reis Rice Meal essen und sowas. Das kann man prinzipiell immer austauschen. So, aber ich bin halt gern ein Fan von Nachvollziehbarkeit. Das heißt, ich weiß einfach gern beim Check-in, was der Athlet jetzt wirklich genau gegessen hat, ne? Wie das Training ausgesehen hat, ob der sich da gesteigert hat und alles, um halt wirklich den Progress genau nachvollziehen zu können.
Ja, finde ich gut. Gerade so, wenn es in die Peak Week reingeht, dann kannst du auch besser sehen, ob du dann da weißt, okay, du verträgst die Lebensmittel zum Beispiel. Es gibt keine Überraschungen. Ja, ist ja auch so. Ich habe auch schon viel ausprobiert. Zum Beispiel auch mal Kann man auch mal machen, wenn du Athleten kennst, so, okay, vielleicht mal laden wir mal einen Burger rein. Aber wir haben es auch schon mal vielleicht davor schon ausprobiert, ob das funktioniert. Ansonsten ist es halt so, diese, wie du gesagt hast, diese Nachvollziehbarkeit halt mega wichtig, finde ich auch. Also, dass man da einfach weiß, was der Athlet zu sich führt. Bezüglich jetzt der Vorbereitung von dir, Celine, du hast ja 26 Wochen ja diätet. Wie seid ihr denn da eingestiegen? Also, was waren da so die Unterschiede oder das Neue für dich? Seid ihr zum Beispiel aggressiv in die Diät reingegangen? Habt ihr gleich mit Cardio losgelegt? Was wurde so am Anfang der Diät angepasst?
Also ich hatte am Ende der Off-Season, beziehungsweise ja, so in den letzten 2 Monaten hatte ich auch schon so 20 Minuten Cardio, glaube ich, fünfmal die Woche drin. Also ich habe schon so ein bisschen Cardio gemacht und wir sind auch relativ schnell dann auch, also wir sind auch 35 Minuten, glaube ich, dann am Anfang gegangen, jeden Tag. Und haben auch die Kalorien sehr gut angezogen. Also wir sind sehr schnell, ich glaube, ab 24, 25 Weeks out hatte ich dann auch schon 45 Minuten Cardio täglich. Und die Kalorien waren auch sehr zackig dann bei 1,6, 1,4 sogar schon. Also ich weiß jetzt nicht genau wann, aber ich bin sehr früh runtergegangen, wo Martin auch zwischendurch gesagt hat, komisch, dass er schon so schnell angreift jetzt, auch wenn es läuft und wir noch so viel Zeit haben. Man muss dazu natürlich sagen, Chris kennt meinen Körper nicht, ne? Der hat ja mich spontan übernommen. Aber es war genauso, wie wir es gemacht haben, perfekt, weil ich jetzt im Endeffekt 2 Wochen, wahrscheinlich 3 Wochen schon vorher fertig war. Und ich bin auch nie über die 45 Minuten Cardio gekommen, was bei mir ganz neu war. Also ich habe es zwar jetzt lange gemacht, ja. Also die Kontinuität dahinter ist einfach viel wichtiger bei mir gewesen, dass ich das länger mache und dass mein Körper die Zeit bekommt, auch mit dem Bindegewebe, vor allem an meiner Beinrückseite, dass ich die Zeit bekomme, mein Fett wegzubekommen. Also nach 16 Wochen hätte das nicht funktioniert, wie beim letzten Mal. Also diese 10 Wochen jetzt extra, sag ich mal, das sind so diese 10 Wochen,
Ohne Hauptsache.
wo die Rückseite nachgezogen ist. Und wir konnten auch zwischendurch mal mit dem Refeed arbeiten. Das hatte ich davor auch nie. Also das hatte ich noch nie. Ich bin immer nur tiefer, 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 tiefer und am Ende halt Showday. Und jetzt ist es halt wirklich komplett anders. Also hätten wir vor 6 Wochen angezogen, wäre ich auch schon 4 Wochen vorher fertig gewesen. Also wir haben es dann extra so getimt und alles langsam am Ende gemacht, Muskeln schon, nichts mit der Brechstange, weil es mir auch gut ging. Also da ist eigentlich so der größte Faktor gewesen, was wir geändert haben oder was neu ist für mich.
Sehr interessant, ja. Also einfach ein bisschen schneller anziehen, um früher fertig zu werden. Und dann hinten heraus, dann wie jetzt, einfach die Form ist da und dann nur noch ein bisschen mehr Carbs essen, ein bisschen entspannen. Das ist, finde ich, eine sehr gute Strategie. Gerade wenn man auch schon so ein bisschen Diäterfahrung hat, dann weiß man auch so, man kann schon mal reinballern für ein paar Wochen oder für 2 Monate oder so, dann geht das Fett halt schneller runter, gerade am Anfang. Ja, wenn einfach der Körper mehr Körperfett besitzt, ist es auch einfacher, Körperfett freizusetzen. Und die Gefahr auch eines Muskelverlustes ist einfach geringer. So, ja, wie ist da eure Erfahrung so als Coaches? Habt ihr sowas Ähnliches auch schon gemacht? So aggressiv
Also ich
reingehen?
Es kommt immer, wie du schon sagst, es kommt auf den Athleten an. Je höher der Körperfettanteil ist, desto stärker kann man da ins Defizit gehen, bin ich prinzipiell der Meinung. Es kommt natürlich auch darauf an, wie viel Zeit man sich nimmt. Gerade bei Newcomern bin ich auch eher halt der Fan wirklich von länger Zeit, also mindestens 20 Wochen, wenn nicht sogar mehr. Bei Leuten, die du halt schon mal, ja, die du schon mal gepreppt hast, wo du genau weißt, wie der Körper funktioniert, da können es dann auch mal die 16 Wochen sein. Na, und es kommt natürlich auch auf die Ausgangslage an. Aber ich bin auch eher der Fan, dann, wenn du die meiste Regenerationskapazität noch hast, am Anfang der Prep, dass du da halt eher in der Lage bist, Vollgas zu geben. Dasselbe mit dem Training. Na, ich kenne die ganzen Leute, die so im Laufe der Diät immer mehr trainieren und auf einmal mehr Volumen und so. Ich bin eigentlich der Meinung, das ist genau der falsche Ansatz, weil gegen Ende der Prep hast du ja weniger Regeneration, ist Kapazität offen. Und da finde ich es dann eher sinnvoller, mal mit dem Trainingsvolumen und so nach unten zu gehen. Na? Also mal weniger Sätze zu machen und die Intensität geht ganz am Ende, ja, da nicht mehr so zu übertreiben einfach, dass halt im Endeffekt das zentrale Nervensystem nicht zu sehr beansprucht wird, was dann wiederum, ja, Regeneration schadet, Schlaf schaden kann, etc.
Ich finde auch, das
Ja.
ist das Beste. Case-Szenario eigentlich, wenn es so abläuft. Natürlich, als bei Newcomern oder so ist es immer schwierig, das wirklich zu 100% so zu timen. Das ist natürlich, also vor allem, wenn auch mehrere Wettkämpfe dann stattfinden, da muss man auch gucken, okay, wohin piekt man dann am Ende? Also wenn man jetzt zum Beispiel eine GmbF-Newcomer hat, die man auch spontan reinschiebt, oder eine DBV-Newcomer und die Qualifikationsmeisterschaft ist erst 4 Wochen später, dann muss man nicht zur ersten Show fertig sein. 100%. Dann ist es, weil sonst bist du dann auch wieder, klar, du kannst auch wieder halten, aber dann ist es wieder die Frage, wie lange kann man halten? Und bei Newcomern-Athleten oder, ne, ist auch immer die Frage dann auch, ob unterstützt oder nicht unterstützte Athleten, wie macht man das? Und da muss man auch immer ein bisschen, ja, kann man nicht immer 100% sagen, hier jetzt wie bei mir, so ist es, so macht man das, sondern das muss man wirklich abhängig machen, wie lange ist die Saison, welcher Athlet steht vor dir. Und es kann auch immer mal sein, dass eine Krankheit dazwischen kommt, dann ist man wieder ein bisschen im Zeitverzug. Also Best-Case-Szenario ist es natürlich, wenn man vorher fertig ist, beziehungsweise vorher, vor der wichtigsten Show, rechtzeitig fertig ist. Das ist eigentlich, glaube ich, eine gute Aussage.
Ja, jetzt ist es voll richtig, gerade bei so, das sehe ich genauso bei den Newcomern. Du weißt nicht, wie die reagieren, auch das Mentale, glaube ich, ist ganz schwierig, wenn du so sagst, boah, jetzt bist du schon in Topform, jetzt musst du 4 Wochen warten bis zur nächsten Show. Und dann, ich kenne einige, die dann einfach das nicht durchziehen können mit der Ernährung und mit dem Hungergefühl, weil viele denken, ja,
Mach ich auch.
oder? Das ist es, ja. Dann bingen sie und ich finde es eigentlich so fast optimal, wenn man so vielleicht eine Woche Pause dazwischen hat und dann wieder peakt. Und dann wieder eine Woche Training und dann wieder peakt. Oder manchmal kann man auch so Back-to-Back-Shows machen, aber würde ich halt auch nicht zu viel auf einmal machen. Gerade wenn man international startet, ist es schon sehr, sehr stressig. Wie ist denn bei dir jetzt geplant, die aktuelle Saison? Habt ihr schon so ungefähr einen Plan? Gibt es dann Back-to-Back-Shows auch, die du planst zu machen?
Ja, also jetzt ist ja erstmal am Wochenende die Regional. Die Regional, ja, Reverse, aber wir pieken da jetzt nicht so drauf, als wenn das jetzt der wichtigste Wettkampf ist. Die Woche drauf, also nächste Woche, geht es dann nach England zum Pro Qualifier und das ist dann halt die erste richtige, wichtige Show. Und daraufhin wäre theoretisch 2 Wochen später Schweden. Und nach Schweden wäre dann die nächste Show Alicante. Vermutlich. Also Portugal wäre eine Woche nach Schweden, aber da bin ich auf der Newcomer-Meisterschaft für meine Mädels. Deswegen habe ich dann, glaube ich, 2, 3 Wochen wieder dazwischen, wo dann Alicante wäre. Und danach wäre dann wieder Alicante, danach wäre wieder Alicante. Also ich bin dann ab Mai in Alicante vertreten. Wir bleiben auch tatsächlich ab Mai bis Mitte Juni 3 Wochen in Alicante.
Wollte ich gerade sagen, wieso holt ihr euch nicht gleich eine Wohnung oder so? Sehr gut.
Ich plane wirklich vom Pro Qualifier zu Pro Qualifier, weil ich ja nicht weiß, was passiert. Und wenn ich jetzt ganz viel buche, wäre blöd, wenn am Ende, keine Ahnung, ich doch nicht hin muss. Oder wenn ich, keine Ahnung, meine Form, mein Körper lässt es nicht zu, wer weiß, man wird krank oder irgendwas. Deswegen plane ich jetzt nur erstmal, klar, die Regional Show jetzt und dann England und Schweden. Und dann schaue ich von Mal zu Mal. Also Schweden habe ich auch nur halb gebucht. Also ich mache das wirklich dann Step by Step. In Alicante sind wir dann ab Ende Mai bis Mitte Juni eh, weil wir Athleten dort vor Ort haben. Und dort gibt es dann halt auch Pro Qualifier und Pro Shows. Das heißt, da könnte ich dann so oder so auch starten. Also deswegen lohnt sich es da einfach 3 Wochen dann direkt zu bleiben. Ja.
Ja, macht voll Sinn. Meinst du mit Alicante auch die Show am 12. Mai in Benidorm?
Wenn ich, ja, doch, ja, eigentlich schon.
Du
Also
auch, ja.
ich glaube, da ist sogar auch eine Pro Show, ne?
Das weiß ich jetzt nicht, aber ich kann dir sagen, also der Ort Benidorm ist jetzt nicht unbedingt schön, aber die Location ist sehr, sehr schön. Das
Ja,
ist so ein Casino, aber richtig schön gemacht. Also mit Tischen kann man sich hinhocken, kann schmarte, kann schon Essen rauspacken, kann schon Drinks bestellen und die Show angucken. Also das ist richtig cool.
also ich, Chris ist auf jeden Fall da, das weiß ich, und er hat mich auch eingeplant, theoretisch. Aber ich buche halt alles erst, wenn es soweit ist dann, ne? Also
Ja.
ich will diesmal wirklich von Show zu Show planen, aber sollte nichts passieren und auch nichts Schlimmes dazwischen kommen, dann bin ich auf jeden Fall dort.
Richtig cool. Ja, und das ist auch super interessant, weil jetzt hast du, je nachdem, wie es läuft, eventuell eine lange Saison
Ja.
bis Juli wahrscheinlich, oder? Was wäre denn so das Maximum, was du dir vorstellen kannst?
Das Maximum wäre tatsächlich ein Träumchen in Portugal. Das ist Anfang Juli. Und August heiraten wir. Das
Oh,
heißt,
schön.
muss es durch sein. Aber Juli, Anfang Juli ist halt Portugal. Und da wäre ja nochmal ein Pro Qualifier, theoretisch. Das könnte man auch nochmal nutzen, sag ich mal. Und ich würde halt einfach gerne mal in diesem Casino starten, ne? Und wenn mein Traum erfüllt wird, dann wäre eine Drehbühne echt ein sehr gutes Endziel für die Saison. Also das wäre nochmal so ein Träumchen. Aber das ist halt wirklich noch weit in der Ferne, also so weit plane ich nicht. Aber ich habe die Show im Kopf, sagen wir es so.
Aber das ist auch so, zeigt doch so ein bisschen, finde ich, das ist auch so ein bisschen Learning für die Leute, von die jetzt zuhören, die Sachen zu visualisieren.
Ja.
Ja, also auf der einen Seite darf man nicht mit zu vielen Erwartungen reingehen, weil sonst macht man sich noch mehr Druck, als man schon macht. Aber immer natürlich das Beste hoffen, aber dieses Visualisieren, wie man zum Beispiel die Pro Card gewinnt, wie man da steht bei den Pros, auf diese Platte, die sich dreht. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Das unterstützt auf jeden Fall nochmal so, ja, deine Self-Confidence, aber auch so die ganze Arbeit, die man reinsteckt. Weil es ist ja auch so, ich sehe das ja auch bei euren Athleten wahrscheinlich, die bauen auf, haben ihre Struggles, gerade Frauen im Aufbau haben meistens ein bisschen mehr Struggles als Männer, meiner Erfahrung nach. Und das ist so, wie man so einen Kuchen backt. Man hat sein Rezept, seine Zutaten, man wirft alles zusammen und dann lässt man es halt backen und dann weißt du halt nicht, was rauskommt. Erst wenn du dann in die Diät gehst, siehst du ja das Endprodukt. Und da muss man auch einfach wissen, okay, wenn ich die harte Arbeit reinstecke, dann kommt auch was Gutes dabei raus. Und das ist, glaube ich, für viele so schwierig, weil Bodybuilding ist halt so ein Sport, wir haben darüber geredet, Martin, du brauchst halt, du wirst halt von Jahr zu Jahr besser. Nach 10 Jahren bist du immer noch besser, wenn du es richtig machst. Und diese Geduld zu haben, das ist so ein, nicht einfach. Ja, oder zum Beispiel jetzt auch, in deinem Fall, Selin, du hast jetzt, wie lange jetzt den Aufbau gemacht, ein Jahr lang, oder ging der?
Ein Jahr kompletter Aufbau, ja.
Ja, und das war wahrscheinlich auch echt nötig, gerade so, wenn du halt noch relativ jung bist im Sport, nicht nur vom Alter, sondern auch, seit wie lange trainierst du?
Also 2018 würde ich sagen.
Ja, okay, also ein paar Jahre erstmal, deswegen, da kann man auch sehr, sehr, sehr viel wachsen. Was sagst du, Martin, so generell bezüglich, ja, wie man die Offseason am besten angeht, gerade jetzt, wenn wir über Bikini-Athleten sprechen oder auch so Frauen einfach in den Frauenklassen. Sagst du, das Wichtigste ist auf jeden Fall, dass du im Training richtig reinballerst und gescheit isst und egal jetzt, wie viel du zunimmst oder was sind so für dich so wichtige Dinge, auf die du achtest, damit man wirklich guten Progress machen kann?
Sie hat es gerade geflüstert. Aber ein guter Punkt. Ich wollte eigentlich gerade erst was anderes sagen, aber Bindegewebe ist ein guter Punkt. Natürlich solltest du nicht zu sehr ausarten. Na, auch was jetzt die Mitte angeht und sowas mit Nahrungsvolumen etc. Ich bin auch der Meinung, also eines der wichtigsten Sachen, was total von vielen Coaches unterschätzt wird, ist einfach, wie du schon vorhin gesagt hast, die hormonelle Gesundheit. Das heißt, das ist das allererste Ziel, wenn eine Frau aus der Prep kommt zum Beispiel, dass sie erstmal hormonell völlig gesund wird. Na, dass man natürlich eine Reverse-Diät macht, dass sie nicht zu schnell zunimmt, na, dass ja, der KFA nicht zu schnell nach oben geht. Und dann ist natürlich im Aufbau, wie du auch gesagt hast, Training für mich ein Riesenaspekt, also der Progress im Training, wichtiger als das Körpergewicht. Ich meine, da ist dann die Form, da schaue ich dann immer die Form an. Aber das Körpergewicht, da habe ich jetzt kein Ziel, wo ich jetzt sage, okay, du musst so und so viel zunehmen, sondern ich mache das abhängig, A, wie sieht es hier aus und B, wie ist die Performance im Training. Na, und dann kann man ja genau sehen, wie sich's entwickelt, ob das Gewicht zu schnell hochgeht, ob irgendwie die Form drunter leidet oder wie das passt. Und finde, das kann man eigentlich ganz gut steuern. Na, genau.
Ja.
Und regelmäßige Blutbilder natürlich, um dass immer alles eingestellt ist, weil gerade Hormone etc. sind halt wirklich nach einer Diät mal völlig platt. Ne? Auch Schilddrüse und ja, weißt du ja selber, machst ja auch mit deinem Mädchen so. Ja.
Ja, das finde ich, sind so viele Punkte, die du gerade genannt hast. Ja, das muss halt alles stimmig sein. Also man darf nicht nur das schauen, okay, was wiegst du jetzt, wie siehst du aus, sondern auch mit den Athleten reden, wie geht's dir überhaupt? Vielleicht treten Verdauungsprobleme auf oder Selina hat vorhin gesagt, du warst aber lethargisch, glaube ich, am Ende.
Ja, ich bin
Ja.
ruhig.
Ja, das ist dann auch so ein Punkt. Irgendwann bist dann, wird es schwerer werden, macht keinen Sinn. Irgendwann bist du an dem Punkt, wo du schwerer wirst, dann wird es schlechter gehen, dann leidet die Trainingsperformance darunter und dann machst du eigentlich gar keine Fortschritte mehr. Und dann diesen Sweet Spot zu finden, ist halt auch sehr, sehr wichtig. Ja, und dann auch mit den Blutwerten. Ist, glaube ich, extrem wichtig. Also nicht nur bei Männern auch, klar, aber bei Frauen ist es immer ein
Nochmal wichtig.
bisschen, ja, komplexer halt, das ganze Thema. Wie war es bei dir, hattest du deine Periode dann wieder in der Offseason?
Also ich habe tatsächlich 3 Jahre meine Periode nicht gehabt. Also seit 2019 eigentlich, na, 2020? Seit 2020 eigentlich nicht mehr. 3 Jahre am Stück. Bis ich zu Chris gekommen bin. Davor war ich schon einmal beim Frauenarzt. Da hieß es PCO-Syndrom. Richtig jetzt aufgeschrieben, diagnostiziert mit Stempel ist es irgendwie nicht. Also der hat, also mein Frauenarzt ist da, weiß ich nicht, irgendwie Vermutungen, aber der hat gesagt, es sieht schon sehr danach aus und er hat es auch eigentlich ausgesprochen, aber jetzt, ja, ist es halt so von ihm gesagt. Ich sollte dann nach 3 Monaten nochmal wiederkommen, weil, jetzt kommt nämlich der springende Punkt, ich mit Chris und so, wir haben meine Schilddrüsenwerte eingestellt beim Hausarzt. Also ich hatte eine Unterfunktion tatsächlich auch. Und da sollte ich dann nach 3 Monaten wiederkommen, um erstmal zu schauen, was passiert. Und ich habe tatsächlich, ich glaube, eine Woche vor meinem, drei, nach 3 Monaten meinen Termin, habe ich meine Periode wieder bekommen und hatte sie dann tatsächlich Oktober, November und Dezember regelmäßig auf dem Datum genau, also richtig. War dann nicht nochmal beim Frauenarzt, weil ich brauchte nicht nochmal seine fachmännische Beurteilung. Und ja, dann haben wir einfach gesagt, okay, passt. War ja super, alle drei, hatte es 3 Monate am Stück. Dann war ich ja aber auch schon wieder in der Prep seit 3 Monaten. Also sie kam trotzdem noch in den ersten 3 Monaten der Prep regelmäßig, aber seit Januar dann ist es wieder ausgeblieben. Aber wir haben tatsächlich meine Periode wiederbekommen. Durchs PCO-Syndrom hieß es halt, ja gut, ne, ist halt jetzt so, wie es ist, muss man dem Körper auch Zeit geben und schauen. Und ja, deswegen war es bei mir halt immer so ein schwieriges Thema. Aber mit der Schilddrüse, die wir jetzt eingestellt haben, ist das auf jeden Fall deutlich besser. Und ich muss auch sagen, ich bin jetzt auch ärztlich betreut durch Chris. Chris hat auch Connections mit Ärzten und einer Ärztin, die mir da auch jetzt unter die Arme greift und wir auch mein Östrogen, mein Progesteron so weiterhin unterstützen, weil das auch low geworden ist in der Prep jetzt. Und da passen wir halt wirklich jetzt sehr auf, dass mein Körper auch lange durchhält und auch ich jetzt eine längere Saison machen kann. Also ich bin unter ärztlicher, sag ich mal, Begutachtung oder Begleitung und es wird alles nur ja, mit Absprache gemacht. Also wir kümmern uns da wirklich sehr um den Körper.
Sehr,
Diese
sehr
Prep
gut, ja.
war ein großer Change gewesen zu vorher.
Ich glaube, das ist einer der größten Game Changer, ne? Dass man drüber schaut, ja.
Und
Also,
dass mein
weil
Körper
man.
mitgemacht hat, die ganze Prep. Also das ist so easy, sag ich mal. Klar, ich musste auch leiden, aber wir mussten ja nichts jetzt mit 2 Stunden Cardio und abnormale Tiefkalorien. Also ich habe mehr gegessen als in den letzten Preps, habe weniger Cardio gemacht und mental geht es mir halt auch viel besser. Und das merke ich ja auch.
Ja, das ist so ein wichtiger Punkt. Und ja, eigentlich so simpel, ne? Die Schilddrüse eingestellt und zack, bumm, die Periode kam wieder und es läuft besser. Die Hormone sind dann besser eingestellt. Das ist immer das Problem mit der Prep. Also, ich habe ja auch Enhanced-Athleten im Sinne von, die jetzt keine Schilddrüsenmedikation bekommen, weil sie es auch nicht brauchen. Aber am Ende, wenn du eine Diät machst, du bist dann tief, also wenn du die Werte dann misst, dein T3, T4 und so ist halt low, ja. Und wenn du dann halt netti bist, nicht, dass es jetzt schlecht ist, aber du musst halt damit rechnen, dass du dann erstmal in der Phase nicht gut eingestellt bist. Und dann ist immer so für mich stellt sich immer die Frage, was ist dein Gesünder? Nicht enhanced zu sein im Sinne von, ich gucke gar nicht drauf und lass einfach den Körper machen. Oder gebe ich dem Körper das, was er benötigt, um gut und gesund zu bleiben? Und bei dir ist ja eine Unterfunktion vorhanden. Den gleichen, ich habe es ein paar Mal auch die Erfahrung gemacht. Letztes Jahr habe ich mit einer Athletin, die hatte auch eine ganz, ganz leichte, scheinbar eine Unterfunktion, aber so gerade so eine Referenzwerten. Und dann wollte der Arzt erstmal nichts machen. Dann in der Prep haben wir nochmal gemessen. Da war es komplett Katastrophe dann. Und dann hat sie wirklich Medikation bekommen und siehe da, sie hat dann jede Woche ein Kilo plötzlich gedroppt und dann ging es gut, hatte Energie, war nicht mehr lethargisch, keine Verdauungsprobleme mehr gehabt. Ja, und da ging es, also die hat es auch wirklich dann benötigt und das sind so Punkte, wo da muss halt, das finde ich auch sehr, sehr gut, wenn man dann halt einen Coach hat, der sich auch um sowas kümmert, ja, und einfach drüber schaut, sich auskennt, Connection hat mit Ärzten. Mega, mega wichtig, ja.
Also kein Arzt vorher hat da irgendwas gemacht. Also meine Werte waren immer, also mein Östrogen war jetzt vor der ganzen, also auch im Aufbau eigentlich größtenteils, war es immer von sehr low und es ist nie was passiert. Und das ist jetzt wirklich das erste Mal, dass da wirklich drauf geachtet wird und dass dadurch, dass es halt auch eine Ärztin ist, die Chris vertraut, die den Sport auch kennt. Und da muss man halt wirklich einen guten Arzt finden, weil sonst gibt es halt wirklich schwarze Schafe, sag ich mal. Und Martin sagt das auch immer so gut. Aus unserer Sicht ist es gar nicht ein unterstützen, beziehungsweise jetzt in Hengst sagen,
Dopen, so,
wenn
ja.
alles noch in Range ist, also solange die
Genau.
ist, dann ist das ja
Kein Doping.
kein Doping, genau, kein Doping.
Doping bedeutet für mich, du pusht dich über eine Grenze, die auf natürlicher Weise möglich
Über
ist.
den
Und wenn du
Referenzbereich.
jetzt zum Beispiel einen Mann, der eine Testosteronersatztherapie bekommt, verschrieben vom Arzt, da würde ja auch keiner sagen, hey, der nimmt ja Anabolika oder der unterstützt oder so. Und genauso ist es halt auch bei Frauen, ne? Wenn eine Frau niedrigen Testosteronwert hat, dann macht es natürlich auch Sinn, es zu substituieren und den Testosteronwert halt in ihre Range zu bringen. Ne? Das Problem ist halt, wie sie gesagt hat, die schwarzen Schafe, ne? Oder halt die Ärzte, die sind da so ein bisschen, ich will nicht unaufgeklärt sagen, oder die machen das halt nicht wirklich. Wenn deine, die schreiten meistens erstens ein, wenn deine Werte richtig katastrophal sind. Ne? Und bei bestimmten Themen sind die komplett raus. Also ich meine, geh mal als Frau zum Arzt mit einer Testosteron-Unterfunktion. Welcher Arzt verschreibt dir dann da irgendwie Testosteron?
Wir haben sogar schon gehört,
Das macht keiner,
dass dann
ja.
gesagt wird, Frauen brauchen kein
Ja,
Testosteron.
genau. Das ist ein Männerhormon.
Von Männerhormonen, ja. Ja, Katastrophe. Aber das ist, glaube ich, weil viele Ärzte auch so unsicher sind, dass sie einfach nicht einschreiten wollen, weil sie sich nicht auskennen, was man da
Ja.
machen sollte. Also, wie viel Testosteron braucht jetzt eine Frau in der Woche? Und ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland überhaupt Produkte gibt, wo man Testosteron einbauen kann. Nee, gibt es ja nicht. Also nicht, dass ich
Okay.
wüsste.
Das ist scheiße. Ja, es
Ja.
gibt Testosteron-Cremes. Sonst, was kannst du sonst machen, wenn du keine gute Quelle hast? Du musst halt ein Propionat nehmen oder so. Und
Da ist schwierig mit der Menge, ja.
ist halt schwierig, auf diese Menge dann zu kommen. Ne?
Ja. Oder halt mit DHEA, wobei ich aber kein riesen Fan davon bin. Dann sage ich auch lieber, substituiert man das, was fehlt. Und klar, man versucht es immer erst über, also wenn man jetzt nicht in der PrEP ist, man versucht es immer erst über Mikronährstoffe, Blutbildanalyse und so weiter und so fort, Stress vielleicht reduzieren, etc. etc. Aber wenn das dann nicht klappt, und das habe ich auch schon öfters gehabt, dass dann, keine Ahnung, zum Beispiel Östrogen- und Progesteronspiegel ist zu niedrig und dann probierst du alles, was nur geht, und es funktioniert trotzdem nicht. Und der Person geht es nicht gut. Und dann sagst du, gut, jetzt musst du zum Arzt, jetzt brauchst du zum Beispiel Östrogen. So. Das ist halt bei vielen Ärzten ganz, ganz schwierig durchzubekommen.
Dann kommt nur, ja, du musst die Pille nehmen.
Ja, genau. Das ist der
Das
Klassiker.
kommt dann, ja, genau.
Ja, ich habe gerade habe ich einen Fall von Athleten, die du auch kennst. Der war genau das die Aussage vom Arzt. Und ich so, oh Gott, nein, nein, du brauchst nicht die Pille. Du hast einen
Das
Östrogenmangel.
war auch die Aussage von
Ja.
meinem Frauenarzt übrigens, als er meinte, ich habe PCO, dann hieß es ja Pille. Ja, seitdem ich die Pille genommen habe, habe ich Probleme mit meinem Zyklus. Also ich habe mit 12 habe ich direkt die Pille reinbekommen und habe sie dann durchgenommen bis 2019. Vor meiner ersten Saison habe ich sie abgesetzt. Und seitdem kam sie dann halt nicht mehr wirklich wieder. Und 2020 ist sie komplett ausgefallen ab dem Moment. Also mein Körper hatte nie die Chance, sag ich mal, richtig einen eigenen Zyklus aufzubauen. Und das muss man halt auch nochmal beachten. Da überleg mal, mit einem 12-jährigen Mädel, was gerade die Periode bekommt, erstmal direkt die Pille reindrücken. Also da sind die Ärzte dann, das verteilen die wie Gummibärchen, aber dann so wirklich wichtige Hormonwerte, das ist denen dann egal. Das geht ja nicht. Das ist ja Männerhormon.
Ja, ganz schrecklich. Also ich habe auch schon ganz lustige Geschichten. So, auch teilweise habe ich eine Athletin zum Blutbild geschickt und dann wussten die nicht, was Estradiol ist und mussten nachgucken.
Oh.
Wo man sich dann denkt, so, hä, Leute, ihr habt Medizin studiert. Ich meine, es gibt bestimmt auch super, super Ärzte, die es drauf haben, die sich da weiterbilden an der
Auf jeden Fall.
Geschichte. Gibt es auch, es sind halt wenige. Das ist immer schwieriger.
Muss man halt.
Deswegen, wir Coaches sind halt dann, wir sind zwar keine Ärzte, aber es ist leider so, wir müssen uns dann einfach damit befassen, das ist auch gut so. Aber vielleicht werde jetzt der eine oder andere der zuhört sagen, ja, aber ihr seid doch keine Ärzte. Ja, aber die Ärzte machen es ja selber nicht. Da muss man selber, sich selber damit befassen, Studien lesen. Mit Martin, wir haben ja auch schon ein paar Mal gequatscht über Studien, Supplements. Letztes Mal, glaube ich, ging es irgendwie um L-Carnitin. Haben wir
Ja,
mal
genau.
gequatscht, genau. Und ja, sowas halt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich da einfach fortbildet und dranbleibt. Weil ich meine, wir haben ja Kunden und Athleten, wir sehen die Menschen, wir haben ja also diese Case Studies die ganze Zeit, also die Studien vor unseren Augen, weil man findet ja auch nicht zu allen Studien. Also manchmal ist einfach nur, du siehst immer wieder ein Muster, das sich immer wieder wiederholt und irgendwann sagst du, hey, da ist, glaube ich, was dran. Und dann
Ja.
später gibt es eine Studie, die das dann bestätigt, was du gesehen hast. Das ist ganz oft so. Wie ist es jetzt so in der Vorbereitung? Was war für dich eventuell noch so ein Game Changer oder vielleicht etwas, was neu war? Davor habt ihr auch das Thema Ermüdungsmanagement angesprochen. Gab es da zum Beispiel auch eine Veränderung vom Training? Also wie wurde der Trainingsplan jetzt angepasst? Und wenn ja, auf was hat zum Beispiel dein Coach geachtet?
Also wir hatten noch eine relativ lange Zeit, auch als ich dann direkt zu Chris kam, nur 4 Trainings die Woche anstatt 5. Also ich war davor, hatte ich immer 2 Tage Training, 1 Tag Pause, 2 Tage Training, 1 Tag Pause, immer Beine, Oberkörper und hatte halt so rotiert. Und bei Chris hatte ich dann halt wirklich dreimal Beine die Woche, glaube ich, oder sogar doch dreimal Beine, dann einmal Oberkörper full, dann irgendwie nochmal Push und dann hatte ich aber in einer Beinsession nochmal Schultern mit drin. Also es war so ein bisschen anders, wirklich von der Aufteilung. Aber ich hatte halt nur 4 Tage Training. Und dann haben wir irgendwann, als die Kapazitäten mit der Regeneration ein bisschen schwieriger wurden, haben wir das Gesamtvolumen aufgeteilt auf 5 Trainings die Woche. Und dementsprechend haben wir dann halt auch irgendwann angefangen, Volumen in den einzelnen Einheiten ein bisschen runterzuschrauben. Mal, also Satz weniger oder so. Also das hat wirklich komplett Chris übernommen. Der hat da auf mein Feedback gehört. Also ich habe danach nicht gefragt oder so. Das ist halt so nochmal eine Änderung auf jeden Fall, dass er da wirklich hinterher war. Und er hat halt auch wirklich alles aus meinem Studio, wollte er ganz genau wissen, was habe ich vor Ort und so. Das hatte ich davor auch. Also es war wirklich alles 100% individuell auf mich angepasst. Auch jetzt vor der Show schickt er mir jeden Tag mein Training durch, wie ich trainieren soll. Also jetzt, Peak Week ist da nicht irgendwie mit, ja, mach mal, keine Ahnung, einen Satz weniger, sondern er schreibt mir wirklich genau auf, wo ich welchen Satz weniger machen soll, wo ich vielleicht doch nochmal ein bisschen mehr ans Versagen gehen soll. Also es ist alles sehr, sehr genau, ja.
Ja, das ist, glaube ich, sehr, sehr cool, dass du so, ja, anpasst einfach, wie deine Regenerationskapazitäten sind. Ja, welche Übungen man vielleicht das Volumen reduziert. Ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt, keine Ahnung, ich meine, Martin, ist ja ein Unterschied, ob wir jetzt einen Satz weniger Hack-Squats machen oder einen Satz weniger Beinstrecker. Das ist ja
Ja.
beides Quad-lastiger, aber ja.
Eine ist eine viel größere Belastung als das andere, also generell für den Organismus. Ja.
Oder auch mit
Absolut.
Intensität, dass man da vielleicht mal auch mal was weglässt. Zum Beispiel, Martin baut auch gerne 100er-Drop-Sätze und Beinstrecker ein.
Ja,
So Sachen am Ende, da kann man schon mal
das macht man lieber nicht
das
mehr
zentrale
einfach.
Nervensystem ein bisschen schonen. Also, das mache
Ja.
ich bei meinen Athleten auch, dass ich dann da irgendwann noch Drop-Sätze rausnehme, die Supersätze ein bisschen reduziere oder was auch immer. Es ist halt individuell. Jeder hat einen anderen Trainingsplan. Also, das kommt dann wirklich auf den Athleten auch drauf an und halt, wie die Kommunikation ist, wie das Training ist, wie es dem Athleten geht. Also, Martin hat dann da so eine Tina, seine Figurathletin, die zerstört sich mit großer Freude in jedem Beintraining. Und dann gibt es dann auch andere, die vielleicht ein bisschen, ja, da ein bisschen
Probleme haben, ans
mehr
Maximum zu
Probleme im Kopf haben. Da muss man auch nochmal gucken, wie setzt man am besten den Reiz auch wirklich, also dass man sicherstellt, dass der Reiz gesetzt ist, weil man ja nicht jeden Athleten, sag ich mal, die Intensität oder nicht jeder Athlet kann die Intensität an den Tag bringen, die es benötigt, sag ich mal auch. Vor allem die Newcomer. Da lernt man halt jedes Jahr aufs Neue dazu. Also ich vor 2 Jahren hätte ich auch gesagt, ich trainiere doch super. Also das ist ein
ja.
stetiges, immer wieder ein Wachstum, ja.
Deshalb sage ich zum Beispiel immer, gerade ist ja extrem in Mode, sage ich mal, HIIT zu trainieren. Ich finde aber, für HIIT musst du eigentlich schon wirklich intensiv trainieren können. Na, das heißt, wenn ich jemand habe, gerade einen Anfänger oder sowas oder ein Bikini-Mädel, was das eben nicht kann, wo ich schon PT hatte, dann bin ich da wirklich der Fan, mehr davon wirklich, ja, einfach mehr Volumen zu machen, dass die Person öfters die Chance hat, einen Muskelreiz zu setzen.
Ja, klar. Du musst immer eine gewisse Intensität mindestens aufbringen, sonst bringt es ja eh nichts.
Absolut.
Aber ich sehe es genauso. Dass manche Leute, die schaffen es auch gar nicht, auch nach Jahren so wirklich, wirklich sich abzuschießen. Dann brauchst du auch gar nicht erst anfangen mit HIIT. Sondern, aber es ist auch cool, du machst auch PTs.
Ja,
Dann siehst du viel.
da merkt man das dann so, wer wirklich all out gehen kann und wer nicht, weil da sagst du, da pusht du dann halt. Ne? Und dann siehst du genau, wer hört auf, obwohl du sagst, mach noch 3 und wer haut halt die 3 auf jeden Fall noch raus.
Ich sage auch am Anfang der PTs, sage ich auch in den ersten Sätzen gar nichts. Ich lasse es erstmal so beweisen und schaue erstmal, was macht denn die Athletin jetzt, ohne dass ich überhaupt. Weil Eigentlich, wenn man ein PC hat mit dem Coach, dann pusht man schon automatisch immer ein bisschen mehr. Und wenn die dann schon nicht so pushen, wie ich mir das vorstelle, dann kann ich mir ganz gut vorstellen, wie das zu Hause bei denen aussieht. Also das ist dann auch ein großer Unterschied, tatsächlich.
Ja, absolut. Das merke ich auch, ich hatte jetzt am Wochenende wieder zwei, die mit dem wir trainiert haben und die haben am nächsten Tag bei mir geschrieben, boah, ich habe so einen Muskelkater. Dann dachte ich mir, ja gut, dann trainierst du aber nicht so, weil ich habe jetzt kein anderes Training mit denen gemacht, das gleiche Training gemacht. Aber ne, da merkt man einfach, die Intensity ist dann doch ein bisschen mehr mit dem Coach. Und das ist aber ein gutes Learning dann für die Athleten, dass sie wissen, hey, damn, ich kann da doch mehr. Und ich kann wahrscheinlich mehr rausholen.
Das muss man lernen. Das ist ja auch nichts Schlechtes, wenn man dann realisiert, das ist ja der erste Schritt, den man benötigt, um weiter voranzukommen, dass man realisiert, hey, da geht noch mehr. Und das ist ja nichts Negatives, das ist ja nur was Positives.
Absolut. Was sind denn eurer Meinung nach so die wichtigsten Punkte, damit man wirklich ein erfolgreicher Athlet sein kann, eine gute Prep hat auch? Also kann es nicht alles bedeuten, wir haben jetzt viel über das Detail gesprochen, aber so generell, was muss man so mitbringen, damit man richtig gut als Athlet performt?
Die Motivation, finde ich, ist ganz wichtig. Das heißt, man darf auf gut Deutsch kein Jammerlappen sein.
Hm.
Das heißt, du machst, was der Coach sagt, du hinterfragst nicht, weil im Endeffekt hast du dafür einen Coach bezahlt oder bezahlst dafür einen Coach. Du hast diese Einstellung, whatever it takes, so, du machst, was gesagt wird, du ziehst einfach durch, ohne zu groß dir den Kopf darüber zu machen. Und wenn das stimmt, wenn man das hat, na, dann, das ist schon mal die Grundbasis für alles. Ja.
Ja, dieses Commitment auch zu haben, so richtig, ich ziehe jetzt voll durch, egal was kommt.
Egal, was mein Coach sagt. Und wenn er sagt, mach, was weiß ich, 90 Minuten Cardio, dann mache ich die 90 Minuten Cardio und schicke nicht drei Heulsmiles zurück. So. Ja.
Weißt du, was ich auch mal merke, wenn ich dann sowas mache und ich sage, wir cutten jetzt die Kalorien oder okay, wir erhöhen das Cardio und dann schreiben die Athleten, okay, Chef, ich bin hyped, los geht's.
Ja.
Das ist geil, weißt du, ja, Mann, die Person ist voll dabei und will es unbedingt wissen. Und jammert nicht. Und du hast, glaube ich, neulich auch irgendwas gepostet von jemand, der über Hardy gesprochen hat, wie der irgendwie teilweise 3 Stunden, ich glaube, von Milos war das.
Ja,
Ne?
genau.
Was hat er da nochmal gesagt
Ja,
zu Hardy?
also Milo sagt, dass Hardy angeblich 3 Stunden Cardio gemacht hat in seiner Vorbereitung und Samson zum Beispiel nicht so viel Cardio machen wollte. Er macht das nicht. Na, und dass am Ende halt der Unterschied ist, dass Hardy halt, ganz ehrlich, also Samson ist ja rein von der Physik her, meiner Meinung nach, bessere Athlet. Aber Hardy überzeugt halt einfach mit seiner Form. So. Und die bringt halt keiner. Und das ist halt einfach eine Sache von harter Arbeit.
Ja, voll. Und genau, ich glaube, das ist eines der wichtigsten Punkte, dass man so, wie du sagst, einfach das, was der Coach vorgibt, durchzieht. Auch wenn es hart ist oder halt whatever it takes. Also klar, es gibt irgendwo Grenzen. Man muss jetzt seine Gesundheit nicht irgendwie dumm schädigen.
Ja,
Aber
klar.
manchmal muss man halt pushen. Ich meine, gerade bei dir hast du das gesagt, so zwischen 6 und 10 Weeks out, diese 4 Wochen, da waren mental wahrscheinlich am schwersten, hast hart gepusht. Aber du weißt ja, für was du es tust. Was sind deiner Meinung nach noch andere Punkte, die einen erfolgreichen Athleten ausmachen?
Also das, wie Martin schon gesagt hat, ich sage immer, dein Warum muss groß genug sein. Ne? Dein Warum ist einfach, das ist das, was dich da durchpusht, weil am Ende musst du bereit sein, 2 Meter mehr zu gehen als andere Leute. Und es ist auch immer sehr wichtig, dass man realistisch bleibt als Athlet. Also, dass man jetzt nicht als Newcomer sagt, hier, Jennifer Dory ist mein größtes Vorbild, ich möchte jetzt so aussehen. Das ist nicht der Fall, sage ich mal ganz vorsichtig jetzt. Es gibt vielleicht Ausnahmetalente, aber das ist eigentlich nicht möglich. Und man sollte immer mit Erwartungen an die ganze Sache rangehen, dass man sich selbst schlagen möchte, beziehungsweise immer sich selbst verbessern möchte und an seinem eigenen Progress festhält und sich nicht vergleicht mit anderen oder sagt, ich möchte jetzt, keine Ahnung, Profi werden. Das ist, finde ich, immer ganz schwierig, wenn ein Athlet zu mir kommt, der noch nie auf der Bühne war und sagt, Profi werden. Das ist nicht realistisch, kann realistisch sein. Es gibt Ausnahmetalente, aber da sollte man vielleicht ein bisschen, ja, wie sagt man, geerdeter sein und ein bisschen entspannter an die Sache rangehen, weil im Endeffekt suchst du es dir selbst aus, du hast deine Grundlage, die du halt mitbringst und was am Ende an Tag X passiert, entscheidest ja nicht du selber, sondern sind ja erstmal vor allem Augen von Judges, also das ist ja komplett irrelevant. Also man sollte auf jeden Fall seine Erwartungen Dementsprechend anpassen, sein Warum sollte groß genug sein, die Disziplin sollte da sein. Disziplin, Willensstärke, Ehrgeiz, das, was ihr alles schon angesprochen habt, das ist halt wirklich einfach A und O. Und man muss bereit sein, sein Leben auch irgendwo nach dem Sport zu richten. Ne? Also das ist eine Arbeit, die getan werden muss, dein Cardio muss getan werden, die Schritte müssen getan werden, der Schlaf muss priorisiert werden. Und da ist dann halt mal keine Zeit für Freunde und Familie am Ende.
Oder
Also
keine
das ist
Energie mehr.
Energie und die Gesundheit muss auch, sag ich mal, man so, muss wissen, worauf man sich einlässt. So, das sollte man immer im Auge haben. So, was wolltest du sagen?
Ich glaube, wir haben einen ganz essentiellen Punkt vergessen, und das ist Genetik.
Ja.
Ja. Wenn du die Genetik nicht hast, wirst du niemals einen Erfolg. Erfolgreich ist ja auch immer irgendwie Ansichtssache, aber ich sage jetzt mal, wenn wir bei erfolgreich davon reden, wirklich ein guter Profi zu sein, ohne Genetik nicht hin, da kannst du machen, was du willst. Das
Das hat
sind
auch wieder
einfach
was mit
Fakten.
Erwartungen zu tun. Also auf die Bühne kannst du auch mit einer ganz blöden Genetik, weil das ist auch wieder
Du
objektiv.
kannst super gut aussehen,
Genau,
egal welche Genetik du hast.
genau.
Definitiv. Also, du kannst dich hinstellen und Außenstehende werden immer sagen, das sieht brutal aus, das ist vorbildsmäßig. Aber wenn es dann halt wirklich um Nuancen geht und halt Richtung wirklich nach oben geht, dann ist die Genetik schon entscheidend.
Ja.
Du wirst nicht irgendwie Bikini-Profi, wenn du so eine Taille hast. Das funktioniert nicht.
Ach.
Ja.
Ich kenne Athleten, die mit der breiteren Taille Profi geworden sind und
Aber die
trotzdem
können es
danach
nicht
nicht
alle
mehr.
Profis werden. Eben.
Genau,
Ich
das
werde
ist es
nie
ja.
ein Open Bodybuilder, so ein. Also, ich werde jetzt nie irgendwie Profi in der offenen Klasse. So, obwohl es früher mein Ziel war. Ja. Aber es ist halt dann einfach so, wenn du so 3 Meter lange Beine hast, so wie ich, niemals so, ja, so wirken wie die von jemand, der 1,75 ist.
Ja, das ist es. Das ist so ein bisschen einzusehen auch.
Ja.
Ich finde es auch gut, wenn man dann halt einfach sagt, okay, ich habe Profipotenzial oder ja, ich stand jetzt im Overall und bin kurz davor gewesen, Profi zu werden, und du hast auch ganz viel Wachstumspotenzial vor dir. Dann weißt du, okay, wenn ich Profi werde, dann kann ich nochmal wachsen, nochmal besser werden. Das ist ja egal, welche Klasse man dann startet. Was ich halt cool finde in der Bikini-Klasse, ist so irgendwo gedeckelt von der Muskelmasse. Also du kannst du nicht 10 Jahre lang Muskeln draufpacken und enden, das macht gar keinen Sinn. Was es so ein bisschen die anderen Faktoren halt wichtiger macht, so die Linie, die Präsentation, ist auch ein schöner Wettbewerb, muss man
Ja.
auch dazu sagen. Also wir kennen jetzt keine Olympiathletin, die gewonnen hat, wo du sagst, oh Gott, was da passiert mit dem Gesicht. Also ja, es ist auch irgendwo so ein bisschen ein Wettbewerb. Und deswegen sind es halt auch andere Dinge, die in der Bikini-Klasse wichtiger sind, neben der Muskelmasse nur der Conditioning. So, ja.
Das finde ich
Hast
auch so cool.
Sagst du nochmal, ich habe es gerade nicht akustisch
Das finde ich
verstanden.
auch das Schöne in der Bikini-Klasse,
Ja.
dass die Präsentation wichtig ist, auch generell Bikini, Haare,
Ja.
Make-up zählt ja auch alles mit rein. Also das sind auch so nochmal so ein paar wichtige Faktoren. Natürlich auch bei den anderen Frauenklassen, aber Bikini ist nochmal eine Schippe drüber.
Ja, voll. Das sind so die kleinen Details, nur mal zählen. Hast du übrigens deine Haare gefärbt?
Ja, ich habe ein bisschen andere Haare als sonst. Also ich habe jetzt auch Extensions drin, die sind auch schon fest für die Bühne, aber ich mache mir die immer wieder ein bisschen dunkler, wenn ich auf die Bühne gehe, einfach damit auch der Kontrast zur Farbe stärker ist. Und vor allem in der letzten Saison hat man gesehen, also finde ich, dunkle Haare stehen mir auf der Bühne einfach deutlich besser. Also das hat mehr Erwachsenenfeeling und passt zu mir einfach so von der Ausstrahlung her, dieses Dunkle.
Finde ich sehr, sehr gut. So was macht halt eben auch was aus. Und
Ja.
darf man schon sagen, willst du schon sagen, was für eine Bikini-Farbe du haben wirst?
Wann kommt der Podcast überhaupt?
Der kommt
Mittwoch.
am Mittwoch. Also 2 Tage out. 3 Tage out.
Also, die wir jetzt reinhören, die haben so ein paar Special-Infos dann. Das ist auch gut. Also mein Bikini, ich werde in blau-lila bleiben. Also ich werde da nichts Neues machen. Ich bin ja das letzte Mal auch blau gewesen. Und jetzt ist ein bisschen mehr lila drin. Aber ich habe tatsächlich auch Gold mit drin. Also ich gehe dieses Mal auf die Erwachsenenschiene. Also ich habe mein Bikini, wenn du den siehst, dann sagst du wirklich mit meinen Haaren und mit meinen Ohrringen allen, dass es passt wirklich wie Deckel auf Top. Also es ist wirklich richtig, also Martin sagt auch, dass der passt zu 100% zu
Ja.
mir. Und auch, ich finde, dieses Mal verkörpert er mehr dieses, sie ist von Mädchen zur Frau geworden. Also das möchte ich. Das ist auch mein Ziel, wenn wir jetzt Samstag auf die Bühne steppen. Ich möchte, dass man nicht mehr sagt, oh, die süße Kleine, sondern dass man sagt, krass, die ist erwachsen geworden und die ist jetzt bereit zum Angreifen. Und das möchte ich mal verkörpern. So ein bisschen mehr, ja, diesen It-Faktor.
Ja, das finde ich sehr, sehr wichtig, dass man da nicht so als das Mädchen und sie hat Potenzial, eines Tages wird
Aber,
sie,
genau,
aber
ja.
sie ist noch nicht so weit oder ne? Und das finde ich gut. Ne? Genau das ist ja auch so diese ganzen Unterschiede zu vom Bikini zu allen anderen Klassen, zu den meisten anderen Klassen. So, ich denke auch. Ja, die kleinen Details, wie der Bikini gekartet ist. Ne? Manche machen den Fehler, die haben keinen Pro-Cut, dann haben sie zu viel Fläche, dann sieht dein Glut wiederum kleiner aus. Das sind halt so lauter kleine Kleinigkeiten, auf die man achten kann. Und es hat Wiedererkennungswert. Du hast jetzt eine ähnliche Farbe wie letztes Mal. Die Judges sind jetzt auch nicht neue Judges, die jetzt im
Das
Starten
sind
sind.
hier zum Beispiel jetzt am Wochenende, da ist nur eine einzige ausgetauscht, wie beim letzten Mal bei der Classics. Also
Ja.
ansonsten das ganze Judging-Panel gleich. Und wie du schon sagst, man muss sich auch irgendwo zeigen und dann erkennt man mich wenigstens wieder. Und es ist ja auch für mich mein Comeback, sag ich mal, mehr oder weniger.
Ja.
Also, es ist ja egal am Ende, welche Platzierung es sein wird. Das letzte Mal 2022, wie meine Prep geendet hat, für mich persönlich, die Platzierungen waren voll okay. Aber für mich persönlich war es einfach komplett schlimm. Und das ist für mich jetzt so dieses Comeback. Ich setze meinen Fuß auf die Bühne. Ich bin jetzt 100% da. Und das, was mir auch Regina oder wer auch immer geraten hat bei jeder Show, das habe ich jetzt verbessert und das bringe ich jetzt. Und das ist so für mich das Wichtigste, dass man sieht, ist egal, ob ich dritte, vierte, fünfte, erste werde. Ich möchte, dass du danach zu mir kommst und sagst,
Best
Selina,
Essen wieder
das
ever.
ist die beste Selina ever. Alles gemacht, was du hättest machen können. Also das ist das Wichtige für mich jetzt in dieser Prep.
Finde ich sehr, sehr gut, die Einstellung. Auch muss ich sagen, was dann regional gejudged wird und international, das wisst ihr ja auch. Also es kann sein, dass regional als Beispiel, du wirst Fünfte und dann eine Woche später bist du Profi. Also
Ich stelle mich auf alles ein. Also
ja.
ich gehe ohne Erwartungen ran. Ich habe immer Schiss, dass alle anderen Erwartungen an mich haben und ich dann enttäuschte, weil da auch so viele kommen, auch Athleten von mir und die befassen sich jetzt vielleicht nicht so krass damit und wissen, oder ich kann es ja gut einschätzen, aber andere vielleicht jetzt nicht. Und das ist so der einzige Druck, den ich mir eigentlich mache. Und international, wie du sagst, also Mara Miau zum Beispiel, Vierte auf einer Regional geworden und in der gleichen Saison noch Profi. Also
Ja.
das hat gar nichts zu sagen. Oder auch eine Christina Brunauer, die hat in den Pro Qualifiers vorher, ist sie mal nicht ins Finale gekommen und wurde immer geschlagen und dann hat sie ein Wochenende erwischt, wo alles on point war. Da hat sie die Pro-Quali und am nächsten Tag die Olympia-Quali, wo auch die Profiathleten waren, die davor die ganzen 10 Shows sie geschlagen haben.
Ja.
Also das ist, es ist, Bikini ist eine Wundertüte. Es kann sein, dass da 10 Mädels stehen am Wochenende und ich bin die eine, die komplett
So raussticht,
ausfällt.
ja, raussticht und dann ist es eher negativ.
Und dann
Ja.
kann ich nicht sehen. Und das kann auch auf Pro-Qualifiern passieren. Das kann überall passieren. Deswegen, da muss man wirklich eigentlich komplett ohne Erwartungen jedes Mal rangehen, weil es kann immer anders sein.
Voll, ich glaube, da das Wichtigste ist wirklich ein starkes Mindset zu haben.
Ja, du brauchst eine dicke Haut in dem
Du
Sport.
brauchst eine richtig dicke Haut. Also du musst halt einfach ein paar Mal auch bereit sein, auf die Fresse zu fallen, auch wenn du alles richtig gemacht hast. Trotzdem kann es sein, es kann sogar sein, dass du mal besser platziert wirst, obwohl deine Form eigentlich so gesehen weiter weg von den Bikini-Kriterien war und du dann trotzdem besser platziert hast. Mal angenommen, du startest in einem super, super harten Feld, alles ist super hart, du kommst auch super hart. Und landet zwar da vorne, aber eigentlich ist es weg von den Bikini-Kriterien wiederum, weil das vielleicht ein Ticken weicher sein sollte. Und ach ja, aber wir kennen das Spiel. Deswegen bin sehr, sehr gespannt auf deine Saison und wir werden uns ja wahrscheinlich bei jedem Wettkampf über den Weg laufen.
Ja, 100%.
100%, weil wir machen, planen die gleichen Shows. Ja, wird richtig cool. Ansonsten gibt es noch von eurer Seite aus noch so eine Sache, was ihr sehr wichtig findet, was ihr nochmal mitteilen wollt. Für diejenigen, die jetzt in der Prep sind und sich vorbereiten, ob jetzt Anfänger oder Fortgeschrittene, so nochmal so einen Tipp mitgeben, wie man sich am besten noch vorbereiten kann, auf was man achten sollte.
Also ich würde auf jeden Fall als Tipp geben, was mir halt auch extrem wichtig ist in meiner Prep immer, wenig vergleichen, manchmal auch ein bisschen Social Media Konsum runterschrauben. Es ist auch vollkommen okay, das habe ich auch gemacht, wenn man den einen oder anderen Athleten oder auch Coach, der seine Athleten repostet, mal auf stumm stellt. die Story oder den Post oder den Feed oder was auch immer. Man muss ja nicht folgen, einfach stumm schalten, wenn man merkt, es geht an die eigene Psyche. Also ich habe auch so die ein oder anderen Leute, die ich extrem gerne habe, aber ich merke einfach, das beschäftigt mich sonst den ganzen Tag. Und ich verliere mich auch gerne mal im Scrollen und ich merke, das tut mir nicht gut. Und auch mal das Handy weglegen ist wichtig und einfach raus aus dieser Social Media Welt. Das ist auch mal ganz wichtig. Das gebe ich gerne nochmal so mit. Vor allem jetzt in den letzten Wochen merke ich, bringt mir das schon sehr viel.
Sehr guter Tipp, ja.
Ich habe ja meine letzte Prep zum Beispiel gar nicht angekündigt. Das heißt, ich wusste für mich, dass ich auf Prep bin, habe es aber nach außen hin gar nicht kommuniziert. Das heißt, ich habe mal so ein Bild gepostet und habe dann geschrieben, ja, bisschen Diät für den Sommer mache ich jetzt. So geschrieben. Eigentlich war ich auf Prep. So, ich habe mir selber vorbereitet und ich habe mir da auch keinen Tag X gesetzt. Das heißt, ich habe einfach die Prep begonnen und habe mir gesagt, wenn die Form gut genug ist, dann suche ich mir Wettkämpfe aus. Und ich kommuniziere es nicht nach außen. So. Und das fand ich wirklich, das hat mir extrem geholfen, weil man hat einfach, wie gesagt, sich nicht diesen Druck gemacht. Ich glaube, das ist auch ein Faktor, warum die Bodybuilder in den 90ern ja weniger Struggles hatten als heutzutage, weil die diese Social Media Welt noch nicht hatten. Da wusste keiner, wer startet dort auf dem Wettkampf, weißt du? Da hast du ja vorbereitet, bist hingegangen. So, und ich denke heute, also Social Media ist Such und Such. Fluch und Segen zugleich. Ja, also klar hat es auch Vorteile, wissen wir alle. So, durch Social Media ist auch dieses Online-Coaching und so möglich, was wir ja machen. Aber es hat halt auch negative Sachen. Und zum einen halt, dass man sich extrem unter Druck setzt und sich mit anderen vergleicht.
Der Konsum ist wichtig, wie man konsumiert, wie viel man konsumiert und dass man auch die Grenzen merkt, wenn es zu viel wird. Also ich merke das sofort. Ich muss nur 10 Minuten zu lange drauf sein und ich merke das.
Ja, ja. Social Media und die reale Welt ist noch mal ein bisschen was anderes. Na, also bei mir war es oft so, ich habe Angst gehabt vor Leuten, die ich auf Instagram gesehen habe, wo ich dachte, die sind viel krasser als ich. Und die waren dann nachher irgendwie, also ich habe es gar nicht gemerkt, aber dann schaue ich auf die Scorecard und die waren hinter mir platziert. Und dann waren da irgendwelche Typen, die ich vorher, wo ich den Namen noch nie gehört habe, und die waren plötzlich vor mir platziert. So. Und da sieht man, Social Media, jeder zeigt sich halt auch einfach von seiner besten Seite, im besten Licht.
Absolut.
Auf der Bühne, wie das in Bewegung wirkt, in dem Licht, mit der Ausstrahlung, Präsentation, ist eine ganz andere Welt bei jeder Bodybuilding-Klasse.
Ja, das ist ein so guter Punkt, den ihr gesagt habt, erwähnt habt, weil selbst mit der Bühne kann es manchmal sein, ist mir auch schon passiert, dass ich dann andere Athleten gesehen habe und nur so erhascht habe, so, boah, die hat da richtig krasse Glutes, boah, die hat aber krasse Schultern, die sieht aber hart aus. Und dann standen die auf der Bühne. Dann waren meine Athleten besser, weil der war eine bessere Linie hat. So, das Gesamtpaket hat gestimmt einfach. Das heißt, wir Coaches werden da manchmal beeinflusst. Und ich bin auch so. Ich bin eigentlich, ich scroll jetzt nicht viel rum in Instagram und schaue, was machen die anderen, wie sehen die aus. Ich konzentriere mich auf meine Athleten, weil es bringt ja auch alles andere, bringt ja auch nichts im Endeffekt. Wie ihr gesagt habt, die Judges entscheiden. Dann hängt es davon ab, was für ein Line-Up steht da. Ich hatte letztes Jahr auch, da waren wir beim Steve Weinberger, und dann habe ich mir Feedback geholt und dann meinte er zu einem von meinen Athleten, ja, ein bisschen härter kommen, ein bisschen härter kommen, okay. Und die Woche danach kam ein bisschen härter, wirklich nur ein bisschen härter und dann war das Feedback viel zu hart. Viel zu hart, du musst ein bisschen weicher kommen. Sehr gut. Egal, was man macht, man muss auch so ein Fünkchen Glück braucht man auch. Und ja, Glück kann man aber, Glück ist immer, wenn Vorbereitung auf die Chance trifft. Das heißt, ne, in deinem Fall ist es, du hast dich vorbereitet und jetzt musst du einfach machen, machen, machen. Irgendwann klappt's. Ja, früher oder später. Ja, vielen, vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ihr habt ja jetzt noch Termine. Deswegen danke ich euch für eure Zeit und wir sehen uns ja eh in ein paar Tagen wieder dann zu den Wettkämpfen.
Ja, safe, safe.
Wo kann man denn euch finden?
Du zuerst?
Mich kann man unter Celina-Schulz ohne das U auf Instagram finden. Und auf YouTube auch unter Celina Schulz ganz normal. Genau, da findet man mich eigentlich. Oder unsere Website team-hahn.com.
Genau.
Und bei dir?
Ich heiße auf Instagram Martin-Hahn-96. Mache jetzt auch hier und da mal ein YouTube-Video, da auch ganz normal Martin Hahn. Und wir haben noch eine Instagram-Page für unsere Athleten, die heißt teamhahn.de.
Ich verlinke alles mal in die Beschreibung und sobald ich weiß, hast du auch ein Buch von neulich herausgebracht.
Ein Buch? Ja.
Ja,
Mach
willst
ich
du
auch.
kurz noch was dazu erzählen? Oder kannst du ja kurz rauskramen,
Also
falls da
ich habe
was
hier
da.
zwei. Ja. Also ich habe zwei Bücher geschrieben. Mein erstes Buch war das Bodybuilding 1x1.
Ah, okay, jetzt wusste ich gar nicht, dass du, ja.
Ja, das dreht sich quasi um Grundlagen, Training, Ernährung. Also das ist eher für Leute, die in den Sport reinfinden. Also mehr für Anfänger ein Buch, die sich halt was sich mit den Basics beschäftigen. Wie sollte die Ernährung aussehen? Wie sollte das Training aussehen? Schlafmanagement und sowas. Und jetzt halt hier mein neuestes Werk, das Bikini Prep Book.
Sehr nice.
Ach,
Schönes Cover.
ja. Genau. Das dreht sich eigentlich um das, was wir heute geredet haben, nur halt auf die Bikini-Klasse bezogen. Also, wie sollte so eine optimale Prep gestaltet sein von ja, Training, Ernährung, auch PEDs,
Hormonelle
ja, genau, Blutbilder,
Richtlinien.
also Blutbild auswerten und Hormone, Peak Week, ne, auch auf ein paar Dinge eingegangen, die man so nicht machen sollte, die leider immer noch gang und gäbe sind bei einigen Coaches.
Kann
Genau.
man über unsere Website dann auch
Ja, gibt es
erwerben.
also auf unserer
Sehr
Website
geil.
und bei Amazon gibt es es als gebundene Version.
Sehr, sehr
Genau.
nice. Das verlinke ich auch mal, dann kann man die Leute praktisch über die Homepage das
Ja.
kaufen. Und ja, finde ich auch sehr, sehr gut. Ich meine, es gibt immer weniger, also es gibt immer mehr jetzt Informationen, aber immer noch sehr wenig, gerade in Bezug auf Frauen.
Hallo
Und
Frauen.
ja, leider. Und deswegen ist gut, dass es da immer mehr Infos gibt, auch in Deutschland. Ich meine, die Amis sind wie immer, die auch in der UK
Sind uns einen
sind,
Schritt voraus,
weit.
auch UK
Ja.
und sowas. Die Coaches sind uns einfach einen Schritt voraus. So.
Ja, das ist so. Ich hatte auch einen UK-Coach jetzt eine Zeit lang und Chris hat ja auch einen UK-Coach lange Zeit gehabt. Also es ist halt so, die sind halt mal ein paar Sachen sind uns ein bisschen voraus. Aber deswegen, wir catchen gerade ab, also wir kommen gerade hinterher, die zumindest, die sich fortbilden. Und das ist gut, das macht die ganze Szene besser. Ja. Ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch eine gute Peak Week zusammen.
Dankeschön.
Danke fürs Kommen und auch an die Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Gebt uns gerne Feedback, schreibt auch gerne den beiden. Und wenn ihr euch coachen lassen möchtet, gebt einfach Bescheid. Ihr könnt Martin und Selina kontaktieren, mich kontaktieren, einfach Bescheid geben. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.
Ciao, ciao.